Herzlich willkommen bei Blutrausch oder willkommen zurück an dem Podcast, dem True Crime Podcast zweier alter Freunde. Mein Name ist Fabian.
Moment, Moment, was ist denn da los? Das ist ja hier ein dreister Fall von Identitätsdiebstahl. Ich bin natürlich Fabian. Bei mir natürlich wie immer Daniel, der beste Co-Host bzw. Ex-Mitbewohner, Podcast-Partner der Welt. Und bei uns heute auch. Die WG ist wieder zusammen. Die einzigartige,
Yay! Bam!
oft kopierte, niemals erreichte
Niemals.
Lorda.
Ja, dann würde ich mich auch gerne vorstellen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lorna. Ich bin total froh, endlich bei euch zu sein, Leute. Dann bin ich wohl der Daniel. Nein, hallo, hallo ihr beiden. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich freue mich so, so doll. Genau, und ich bin die schon ein paar Mal zitierte Mitbewohnerin, die Ex-Mitbewohnerin von vor langer Zeit.
Voll geil. Dann ist wirklich hier die legendäre Ursprungs-WG-Besetzung wieder am Start. Ich freue mich super, Laura, wirklich. Wir hatten es ja schon ein paar Mal ins Auge gefasst, dass du mal irgendwie reinkommst. Hat ja dann aus diversen Gründen dann doch manchmal nicht geklappt und jetzt endlich bist du hier. Das ist total cool.
Ja.
Das ist voll verrückt. Wenn man überlegt, dass wir vor ungefähr 17 Jahren zusammen gewohnt haben.
Was, sind wir schon so alt? Das kann ja wohl nicht wahr sein. War das nicht erst
Voll
vor
übel,
3 Jahren
oder?
oder so?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. 1. Februar 2007 sind wir offiziell eingezogen. Wir hatten die Schlüssel schon im Januar 2007. Aber 1. Februar 2007 war unser erstes offizielles Zusammenziehdatum. Es sollte dann die erste von drei gemeinsamen Wohnungen sein, weil da sind wir relativ schnell ausgezogen, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass der Vermieter, wenn wir nicht da sind, mal immer wieder nach dem Rechten sieht bei uns in der Wohnung. Das fanden wir gruselig.
Oh Gott, das weiß ich schon gar nicht mehr.
Die zweite Wohnung, das war dann einfach eine zu große WG. Das hat sich dann irgendwann verlaufen und dann sind wir noch ein drittes Mal in unsere dann eigentlich perfekte, etwas im Grünen gelegene Wohnung gezogen. Es war ein Träumchen und Laura war eine perfekte Mitbewohnerin, so wie Daniel ein perfekter Mitbewohner war. Deswegen richtig geil, dass wir jetzt hier wirklich, wirklich das WG-Wohnzimmer nochmal virtuell aufleben lassen. Und du ja auch als True Crime-Fan und als
Ja.
coole und super im True Crime Game involvierte, intelligente Person, das wird richtig cool heute.
Dankeschön. Ich bin auch schon sehr gespannt und ich freue mich wirklich unfassbar. Also ich habe so einen richtig schlimmen Fangirl-Moment, ne? Klar, ihr seid meine Homies so, aber trotzdem, ich bin ja auch Fan von Blutrausch seit der ersten Stunde und höre im Grunde fast alles. Also ein paar musste ich, ne, wisst ja, ganz, ganz wenige aussparen, weil mir die so krass an die Nieren gegangen sind aus Gründen. Aber ansonsten alles gehört und ich habe leider jetzt vergessen, meinen Blutrausch-Pullover, meinen Hoodie anzuziehen. Aber den nehme ich dann mit, wenn ich zu eurer Lesung in Siegen komme, in der Krombacher Erlebniswelt. Okay?
Das ist ganz, ganz geschickt Product Placement, direkt schon Werbung reingehauen. Lorna, perfekt. Ich wollte noch ganz kurz loswerden, dass, liebe Leute da draußen, wir haben ja Lorna mehrfach hochgelobt und ihr wisst ja noch, wie Fabian mir sie damals angedreht hat. Ihr werdet im Laufe der nächsten, ja, im Schnitt so Stunde bis eineinhalb oder so herausfinden, warum das so eine coole Person ist. Und noch eins sei hier gesagt, liebe Leute. Sollte ich noch mal irgendwann auf die Idee kommen, eine WG zu gründen, dann nur mit euch.
Ja, auf jeden Fall.
Also mit euch würde ich
Wenn ihr
auch
wollt.
sofort wieder zusammenziehen. Sorry.
Ja. Total, das kann ich absolut unterschreiben. Also ich war ja ein bisschen jünger als ihr. Wenn ihr möchtet, wenn das jetzt nicht zu langweilig wird für die Hörer und Hörerinnen, kann ich ja mal kurz meine Sicht erzählen, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich glaube, Fabian, du
Gerne.
hattest das schon mal vor ein paar Folgen mal gemacht, ne? Vor einiger Zeit.
Genau, ich habe das schon mal erzählt. Ich kann das ganz kurz nochmal rekapitulieren. Und zwar war das aus
Ja.
meiner Sicht so, ich hatte damals eine Fernbeziehung Siegen-Berlin und ich kam aus Berlin mit dem Zug und saß da irgendwie so in meinem Sitz und du saßt so schräg gegenüber. Und ich war aber so gedankenverloren und hab Musik gehört und habe so die letzten Tage in meinem Kopf verarbeitet. Aber du bist mir auf jeden Fall aufgefallen, weil du hast so sympathisch, du hast so offen gewirkt, du hast so sympathisch gelächelt und ich dachte so, ah, das ist selten, dass jemand so offen die Leute ansieht und irgendwie nicht so sich so muffelig zurückzieht. Und das ist mir direkt sympathisch und positiv aufgefallen. Und dann hatte unser
Durch.
Zug einen Motorschaden
Ja.
und ich habe ein Bier aus meinem
Getriebe.
Rucksack, Getriebe, genau, und ich habe ein Bier aus meinem
Ja.
Rucksack geholt und du meintest so, ey, kann ich dir ein Bier abkaufen? Und ich habe gesagt,
Genau.
was für abkaufen, du kannst es einfach so haben und dann, ja.
In meiner Erinnerung hast du die ganze Zeit Bier getrunken und wir saßen so schräg gegenüber und ich war mega abgefuckt, dass ich irgendwie sonntagsabends den letzten Zug genommen nach Siegen, weil ich irgendwie ein bisschen meine Anlaufschwierigkeiten mit Siegen hatte und ich damals alleine wohnte und so weiter und so fort. Mein Ex hatte mich da gerade verlassen und es war alles dunkel und kalt, ne, im Winter. Und dann sah ich diesen Typen, der die ganze Zeit Bier trank. Ja, also richtig schlimm, ja. Und ich will jetzt diesen Ort nicht nennen, um den nicht zu bashen, aber es war ein bisschen lonely da. Und dann sah ich diesen Typen, der die ganze Zeit Bier trank, und dann hatten wir diesen Stillstand da, mitten in der Nacht im Nirgendwo, im Siegerland, und dann habe ich dich angesprochen, genau, und gesagt so, ey, meiner Erinnerung nach waren meine Worte, das soll jetzt echt keine Anmache sein, aber kann ich dir vielleicht ein Bier abkaufen, weil ich so war es,
ja.
Und dann kamen wir ins Gespräch und du hast gesagt, ja, hier, wo wohnst du? Ich wohne da, aber es ist irgendwie schwierig, ich will eigentlich mit einem Kumpel eine WG gründen, aber zu zweit ist es irgendwie schwer, eine Wohnung zu finden und so weiter und so fort, da bräuchte man eigentlich noch immer ein drittes Zimmer. Und dann habe ich halt gesagt so, hey, ich werfe hier mal meinen Hut in den Ring, oder wie man sagt, ne? Und wenn ihr wirklich jemanden sucht, so, hier bin ich, völlig, also eigentlich auch untypisch für mich, irgendjemandem direkt hier, ohne euch zu kennen, da im Grunde das Entree zu machen. Aber das war, glaube ich, Schicksal. Und ich weiß noch, Daniel, wie wir uns dann kennengelernt haben, da kamst du, glaube ich,
genau, ich muss dazu sagen, ich hatte auch direkt das Gefühl, deswegen habe ich auch direkt an dem Abend, es war Au an der Sieg, da sind wir stehen geblieben, also wirklich im Nichts, im Nirgendwo.
Ganz kurz, das Ticket, das ging doch immer bis Au an der Sieg, wisst ihr das noch zu unserer Zeit? Ja. Da gab es noch kein Deutschland-Ticket und sowas, immer Au an der Sieg war sozusagen die äußerste Grenze, zu der man mit unseren Tickets fahren
konnte. Ja, das war auch noch vor dem NRW-Studienticket, ne?
Genau. Ja, und auf jeden Fall hatte ich auch direkt irgendwie so ein cooles Gefühl. Ich hatte sowieso auch die ganze Zeit gedacht, es wäre cool, wir gehen mit Daniel sowieso, aber ich dachte, es wäre cool, noch eine weibliche Komponente zu haben. Einfach, dass da nicht nur so eine furzende, biertrinkende Männer-WG mit, sondern das irgendwie so ein bisschen so. Und ich hatte bei dir irgendwie direkt so das Gefühl, dass das passen könnte. Und jetzt musste ich irgendwie Daniel noch davon überzeugen und ich konnte dem halt nicht sagen, weil ich weiß, Daniel ist irgendwie so ein bisschen vorsichtiger als ich, durchdachter in vielen Dingen und ich konnte dem...
Reserviert?
Ich reservierter, ich bin halt so oft so aus dem, keine Ahnung, ich habe halt das Gefühl, ich habe eine sehr gute Menschenkenntnis und wenn mir jemand sofort sympathisch ist, dann kann das eigentlich nur gut sein. Und ich wusste, Daniel würde das so nicht sehen, also musste ich ihm erzählen, Notlüge, um ihn zu seinem Glück zu zwingen, ich habe da eine alte Bekannte, die sucht eine Wohnung. Die Wohnung hatten wir noch nicht, die haben wir dann eine Woche später klar gemacht. Und dann habe ich euch zusammengeführt beim Kaffeetrinken im Bistro an der Uni. Und Daniel kam von der Nachtschicht aus dem Hotel. Du hast damals im Hotel gearbeitet.
Ich war früher ein Nachtportier und da habe ich auch die wildesten Geschichten erzählt. Das wäre eigentlich nochmal einen anderen Podcast
wert. Oh mein Gott, ja.
Ich muss ganz kurz noch sagen, Fabian, wir beide sind quasi das Yin und Yang der Vernunft.
Das hast du schön gesagt.
Und ich glaube, ey Daniel, du hast damals echt geackert, ne? Ich glaube, du hattest zwei Nebenjobs und ich weiß, dass du, glaube ich, aus im Grunde einer Doppelschicht da ankamst. Du warst auf jeden Fall komplett zerstört, irgendwie Montagmorgens, glaube ich, so ungefähr. Und du hattest so einen Kaffee in der Hand und du blicktest mich nur so über diesen Kaffee an und sagtest so, und du willst bei uns einziehen, ja? Ich sag ja.
Hast du einen auf Casting gemacht oder was?
Ja, dann hast du so gesagt, cool. Und dann war das irgendwie geritzt, glaube ich.
Direkt überzeugt, ne? Ja, das stimmt. Ich habe zu Studienzeit sehr viel gearbeitet, alles selbst finanziert und dann, ja.
Kannst du echt.
Kam auch schon mal ein paar Jobs gleichzeitig zustande.
Richtig gut.
Ja, danke.
Ja, und das war echt eine Erfolgsgeschichte. Ihr wart so ein bisschen meine großen Brüder, die ich nie hatte. Und das hat mich echt nochmal auch abgeholt so. Und das hat einen wesentlichen Faktor ausgemacht, dass ich mich auch so wohl gefühlt habe in Siegen und in der Studienzeit dort. Und ja.
Oh, mega.
Das war für uns alle, total, total. Gut und schön, glaube ich, weil wir wirklich eine super Basis hatten und wir waren so die großen Brüder, die du nie hattest, hast du gesagt, aber du warst ja für uns irgendwie auch, also zum Kontext, kurz nach unserer WG-Gründung ist dann meine Fernbeziehung in die Brüche gegangen und das war so meine erste große Liebe bis dahin und ich war ziemlich am Boden und du hast dann aber auch so die weibliche Sicht immer wieder so ein bisschen mir gespiegelt, die ich vielleicht nicht gehabt hätte auf die Dinge und die Daniel oder meine anderen Jungs mir nicht hätten geben können. Insofern war das, glaube ich, für uns alle eine gute Zeit. Wir waren deine quasi adoptierten großen Brüder, aber du warst halt für uns auch sowas wie so die Stimme der Vernunft in unserer Wege.
Stimmt. Und okay. Du hattest immer so einen riesen, also wenn wir schon mal von Vernunft und Ruhe und sowas sprechen und irgendwie Ruhepol oder sowas, du hattest einfach immer so einen riesen Schrank voll mit Teesorten. Alle Teesorten, die es gab, alle. Die hattest du immer so am
das
Start.
Das weiß ich gar nicht mehr, das Doch, ist ja witzig.
Du hast ungefähr jeden Tee der Welt besessen, ja, man wusste immer. Ja,
auf jeden Fall.
Ich weiß nur, dass ich durch Fabian das Leckermäulchen kennengelernt habe, weil wir immer bei Kaufland dann eingekauft haben, ne? Und da gab es diese, ich weiß nicht, wie heißt es? Ist das ein Joghurt?
Ja, ist Quark. Also so ein Quark.
Quark,
ist
das, ne? Ja. Ja, die haben wir sehr viel gegessen und wir haben sehr viel Frauentausch geguckt in der
Daniel
Zeit.
Und ich, Daniel und ich waren mal eine Zeit lang fast schon süchtig nach dem Leckermäulchen. Wir haben uns tatsächlich mal 14 Tage von nichts anderem ernährt. Das war vielleicht auch ein bisschen exzessiv, aber. Und ja, wir haben.
Es war ein Versuch wert. Also, es war vollkommen legitim, finde ich.
Und ja, wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Frauentausch geguckt. Keine Ahnung, das war auf jeden Fall. Es war eine super coole Zeit. Und dein Vater, den ich ja vielleicht nur zweimal gesehen habe in der Zeit, deine Mutter war präsenter auf jeden Fall. Der hat auf jeden Fall einen der witzigsten Momente meines Lebens mir verschafft.
Ich weiß welchen, ja. Kannst du gerne erzählen.
Was war das?
Und zwar war der zu Besuch und hat sich die Wohnung angeguckt. Ich glaube, du warst gar nicht da, Daniel. Und ich kam auch irgendwie nach Hause und Laura hat ihrem Vater gerade die WG gezeigt und ich komme so rein und dann sagt sie, das ist der Fabian, mein Mitbewohner. Und er guckt mich halt nur so an, so gedankenverloren und sagt, hallo Harry. Und ich dachte so, hä, warum jetzt Harry? Wo kommt das jetzt her?
Das war so der ein Running Gag nach danach. Ja.
Der Name passt aber auch so gut, ne?
Hey, ja.
Nee, aber geil, jetzt schließt sich der Kreis heute und wir machen heute einfach mal True Crime zusammen. Das ist richtig cool.
Richtig cool.
Also es ist ja auch schon cool, wenn irgendwie, oder als wir diesen Podcast gestartet haben, war natürlich irgendwie klar, dass auch Leute den hören, die man so aus dem privaten Umfeld kennt. Aber es freut einen halt trotzdem immer, wenn Leute, zu denen man irgendwie einen Bezug hat, zuhören. Und es freut uns natürlich auch wie Bolle, dass du zuhörst. Umso cooler, dass du jetzt auch, wie gesagt, heute da bist. Und du hast dir einen Cold Case gewünscht. Also geht's heute wieder nicht nach Spanien.
Oh nein. Das wusste ich nicht. Sonst hätte ich, das habe ich jetzt leider strategisch völlig falsch gemacht. Ne?
Mach dir nichts raus. Ich nehme an, dass die Geschichte auch noch nicht komplett abgeschlossen erfunden ist.
Ja. Er schreibt noch.
Ich schreibe noch. Ja. Nee, wir machen uns heute auf den Weg nach Hamburg ins Jahr 2012 und betrachten einen deutschen Cold Case, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und ich will euch kurz mitnehmen auf die Reise der Fallauswahl für heute. Daniel kennt die Fälle ja nie, die ich bespreche. Und das ist relativ einfach, weil der ja abseits von unserem Podcast mit True Crime wenig am Hut hat. Bei dir weiß ich, dass du auch andere Podcasts hörst. Also musste ich irgendwie einen Fall finden, von dem ich davon ausgehen konnte, dass du ihn vielleicht trotzdem nicht kennen würdest. Und das war natürlich ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, es ist mir gelungen. Und zwar geht es um den mysteriösen Todesfall des 26-jährigen Cem K. 2012 in Hamburg. Ich bin da mal durch irgendeine Doku draufgestoßen. Ich glaube, MDR war es. Und fand den Fall hochgradig spannend und habe dann aber zu meinem Erstaunen bemerkt, dass der gar nicht so bekannt ist und auch gar nicht so häufig behandelt wurde. Ich habe euch wenige Fotos geschickt, es gibt da nicht so ganz viel Bildmaterial. Der jüngere Mann, das ist das Opfer, von dem wir heute sprechen, Cem K., wie gesagt, 26 zum Zeitpunkt seines Todes. Der etwas ältere Herr mit so einer Schiebermütze und Schnurrbart, das ist sein Vater Murat, der auch eine Rolle spielen will. Und zwar zum einen dahingehend, dass ihm natürlich daran gelegen ist, die Umstände, die zum Tod seines Sohnes führten, aufzuklären. Aber auch auf der anderen Seite der Gestalt, dass er mir im Zuge dieser Doku, die ich gesehen habe, zwar wie jemand vorkam, der die Wahrheit ans Licht kommen lassen möchte, aber dennoch auch wie ein Bremsklotz, wie jemand, der diesen Reportern dennoch Tatsachen vorenthält. Und ich habe mich gefragt, wieso er das tun sollte. Aber ja, vielleicht kommen wir irgendwie dazu, vielleicht gibt es da eine vernünftige Erklärung zu.
Ich kenne den Fall auf jeden Fall nicht. Bin sehr gespannt. Hast du schon mal sehr gut ausgesucht.
Das ist gut, das ist gut, ja. Ja, über die Figur des Opfers, sage ich jetzt einfach mal, ist relativ wenig bekannt. Also Jem Khar, wir wissen, der war vor seinem Tod nicht unbedingt in der allerbesten Situation, frisch getrennt von einer langjährigen Partnerin, aber so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit der Hoffnung auf ein mögliches Liebescomeback durchaus beseelt. Also die beiden haben wohl immer wieder darüber gesprochen, doch wieder zusammenzukommen. Stand auch so ein bisschen im Fokus der Behörden, weil man ihm vorwarf, so, ja, so kleine Dealereien begangen zu haben. Er hatte wohl auch Geldprobleme. Also kein ganz problemfreies Leben, was so ein bisschen diese offizielle Lesart der Hamburger Behörden, Suizid etwas plausibler macht. Aber Jems Vater glaubt eben nicht an einen Suizid, sein Umfeld glaubt nicht an einen Suizid und ich halte es zumindest für diskussionswürdig aufgrund der Faktenlage, die ich euch präsentieren werde.
Klingt schon mal sehr spannend.
Das Ganze beginnt oder die Geschichte an sich beginnt an einem Samstagmorgen, der 28. Juli 2012, also Sommer, geht Richtung Spätsommer. Da geht ein junger Mann namens Jakob an einer Schule spazieren und ihm fällt da irgendwas auf. Diese Schule am alten Teichweg, die ist so ein bisschen runtergerockt. Das ist so sein Viertel. Das war früher wohl auch so ein bisschen so ein Problembereich. Duisberg nennt sich das Ganze. Also jetzt nicht jetzt irgendwie so hochkriminell Problembezirk, aber so eine Gegend, wo so ein bisschen sozial abgehängtere Menschen gelebt haben, so im Ende der 90er, frühe 2000er Jahre. Soweit ich weiß, wenn jetzt irgendwie Duisburger zuhören und das totaler Humbug ist, dann korrigiert mich bitte. Das hat meine Recherche einfach ergeben. Dieser junge Mann, Jakob, geht da spazieren an dieser Schule am alten Teichweg vorbei und er sieht eine Gestalt, die dort zu sitzen scheint vor der Eingangstür in das Hauptgebäude, macht auch Fotos, also die sind dann auch in dieser MDR-Doku zu sehen und stellt dann fest, dass diese Person sich nicht regt, dass die auch auf Ansprache nicht reagiert und er ruft die Rettungskräfte.
Er macht vorher Fotos von der
Ja,
Person.
er möchte das so ein bisschen dokumentieren. Ihm ist die Situation
Okay.
so ein bisschen nicht geheuer und er holt sein Handy raus und filmt tatsächlich. Ich glaube, um sich auch abzusichern, wenn da irgendwas dann sein sollte. Und er sieht dann eben den jungen Jem Khar, wie gesagt, 26, der vor dieser Türe sitzt mit einer Hundeleine um den Hals. So, also die ist dann auch an diesem Türöffner verknotet und das Ganze ist quasi so von der Länge her, dass sein Gesäß eben nicht komplett den Boden berührt, sondern dass er sich quasi im Sitzen erhängen konnte. Also, dass die Länge der Leine und des sitzenden Körpers von Jem Khar ausreicht, um eben auszusehen, als säße er vor der Tür, aber er kommt eben nicht bis ganz auf den Boden, sodass sein volles Gewicht eben in der Leine hängt und er daran dadurch erdrosselt wurde.
Oje.
Ja. Das ist dann auch so ein bisschen, wie gesagt, die Behörden haben das eigentlich relativ schnell als Selbstmord gewertet, aber das ist ja schon mal auch so der erste Punkt, der so ein bisschen seltsam aufstößt, diese Art des Erhängens. Also Erhängen im Sitzen ist eine überaus seltene Geschichte. Ich habe das heute mal recherchiert, dann im Zuge dessen, das kommt im Prinzip so gut wie gar nicht vor. Und er wohnte in der Nähe, also ich persönlich denke mir halt immer, hätte er den Plan gefasst, sich das Leben zu nehmen, hätte er sich auch deutlich bequemer in Anführungsstrichen zu Hause erhängen können. Also mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit, ne? Weil dieses Erhängen im Sitzen, er konnte ja, es sei denn, er hätte es vorher ausgerechnet und Maß genommen, er konnte ja nicht wissen, ob das überhaupt passen würde, ne? Ja, aber wie gesagt, also diese Körperhaltung, diese Auffindesituation und diese seltsame Haltung für einen möglichen Suizid, das ist dann nur eine Ungereimtheit, die mir so spontan aufgestoßen ist. Also ich denke halt, dass das sehr unwahrscheinlich ist, dass man so spontan Suizid begeht, wenn man diesen Gedanken gefasst hat, dass man es dann irgendwie auf so einem abendlichen Spaziergang macht und nicht irgendwie zu Hause, wo es, wie gesagt, technisch auch viel einfacher möglich gewesen wäre.
Was ich mich noch frage, du sagtest ja, dass er da ja letztendlich an einer Hundeleine hing. Ist er denn Hundebesitzer gewesen oder ist es eine Leine aus seinem eigenen Bestand oder ist die irgendwie komplett neu aufgetaucht und keiner weiß, wo sie herkommt?
Genau. Ja,
die Frage habe ich mir auch direkt gestellt.
Genau, dazu kommen wir noch im Verlauf der Geschichte. Es ist die Leine, die seinem Hund tatsächlich gehört.
Mhm.
Und wie gesagt, dazu kommen wir im Laufe der Geschichte. Über Jem an sich, wie gesagt, ist nicht allzu viel bekannt. Ich kann jetzt hier nicht mit großen Hintergrundinformationen aufwarten. Er ist in Deutschland geboren. Sein Vater hat hier als Gastarbeiter bereits gearbeitet, lebt auch schon sehr, sehr lange hier. Jem hat ganz normal mit 18 die Schule abgeschlossen, eine Ausbildung zum Friseur gemacht, ist in dem Job aber nicht glücklich geworden und hat sich dann so ein bisschen so von Praktikum zu Praktikum gehangelt. Also war auf jeden Fall ein junger Mann, der mit seinen 26 Jahren noch nicht so richtig wusste, wohin es im Leben gehen soll. Der hat noch nicht so für sich die Richtung gefunden. Und in den letzten Monaten war er auf Hartz IV angewiesen. Ich hatte das eingangs erwähnt, dass es für ihn etwas problematischere Zeiten waren. Wie gesagt, so ein bisschen Geldprobleme, so ein bisschen im Auge der Behörden durch Dealereien und eben aufgrund der Trennung von seiner Freundin.
Mhm.
Er wohnt am alten Teichweg, also ganz in der Nähe dieser Schule, wo er dann tot aufgefunden wird, fußläufig easy erreichbar, gleiche Straße. Also es ist auf jeden Fall seine Hut, wo er da gefunden wird. Er hatte eine Freundin 3 Jahre lang, das habe ich erwähnt, die hatten sich kurz zuvor getrennt, Jacqueline, die waren 3 Jahre zusammen, wie gesagt. Das war wohl auch eine von beiden Seiten aus sehr ernsthaft geführte Beziehung und die hatten sich gemeinsam einen Hund angeschafft. Daher dann auch die Hundeleine. Der Hund ist dann nach der Trennung auf jeden Fall bei Jem geblieben. Die waren quasi unzertrennlich. Also er war total vernarrt in den Hund und hat den auch überall mit hingenommen.
Ein Trennungshund, okay.
Ja.
Ja, krass. Also das tut einem einfach so richtig leid, finde ich direkt. Ne? So, das klingt irgendwie echt irgendwo schräg, wie du sagst, und auch einfach tragisch, ne? So. Und auch irgendwie bizarr mit der Hundeleine, das ist mir auch direkt aufgefallen, Daniel. Dass man so klassisch, ich sag mal so, in irgendwie Krimis oder so geht's immer um den Gürtel dann, ne, wenn man sich irgendwie selber erhängt oder so. Aber ja. Ich hatte direkt so ein bisschen so Vibes, so dass es ein bisschen so eine Art von Herabsetzung auch ist. Angenommen, es wäre jetzt kein Suizid, ne? Das ist so ein bisschen, ne, man sagt ja auch so, du Hund als Beleidigung oder ne, dass man dann da so an einer Tür angeleidend ist, aber ja, ich habe trotzdem direkt so ein paar Fragen zu diesem Erhängen auch im Kopf gehabt, ne? So von wegen wie, ja, wenn es ein gewaltvoller Tod gewesen sein sollte, ja, wie kann das sein, dass er ne, dann in dieser komischen Position erdrosselt wurde, war er betäubt, war er bewusstlos, dass dadurch das zustande gekommen ist oder wurde er da gezwungen sozusagen oder mit Druck, ne? Also das, weil normalerweise würde man ja dann sich hinstellen können, ne? Wenn man es nicht möchte. Aber da kommst du bestimmt noch zu, ne?
Ja, es gibt für mich so zwei, was diese Hundeleine angeht, da gibt es so zwei Gedanken, die ich dazu immer wieder im Kopf habe. Auf der einen Seite kann man die natürlich, auch wenn er Suizid hätte begehen wollen, ist das natürlich ein sehr symbolträchtiger Gegenstand. Seine Freundin und er haben sich diesen Hund gemeinsam angeschafft. Das ist etwas, was sie verbindet. Und er stand diesem Hund sehr nah und es kann sein, dass er aus dem Leben scheiden wollte mit einem Gegenstand, mit dem er sehr viel verbindet. Und vielleicht auch als Message an die Freundin. Es gibt ja auch Menschen, die verbinden Selbstmord immer mit so einem Erzeugen von schlechtem Gewissen bei dem vermeintlichen Verursacher.
Genau.
Also das könnte sein. Zweiter Gedanke, den ich immer habe, ist genau wie du gesagt hast, Lorna, die Hundeleine im Vergleich mit der Körperhaltung, auch diese Körperhaltung, diese Haltung im Tod, beides sehr entmenschlichende Dinge. Ne? Also wenn,
genau, das ist ein gutes Wort dafür.
Wenn jemand ihn hätte zu Tode bringen sollen, dann hätte man ihm da nochmal so die Würde im Tod nehmen können. Ne? Das ist, also Ich bin da so hin und her gerissen, wofür es spricht, ob es eher für ein Gewaltdelikt spricht oder für einen Suizid. Ich sehe, wie gesagt, für beides da eine Erklärung. Aber ich habe da einen ähnlichen Gedanken gehabt wie du auf jeden Fall.
Also ich finde halt, diese Entmenschlichung kann gleichwohl aber auch ein Motiv für eine Selbsttötung sein. Ne? Also je nachdem, welches Selbstbild er wirklich noch hatte oder welche Botschaft er senden wollte, könnte das ja auch eine Absicht gewesen sein. Und Ich finde es halt auch unglaublich grausam und ich frage mich halt, was mit dem Hund, hat er den laufen lassen oder so? Auch das ist ja etwas, was man meine ich, auch schon häufiger im Kontext von Selbstmorden oder sowas gehört hat.
Kommen wir noch zu. Kommen wir auf jeden Fall noch zu. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, relativ interessant zu erwähnen, dass dieser Fall in Deutschland so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Der ist hier gar nicht so bekannt. Und auch, wie gesagt, von den Hamburger Behörden eigentlich relativ schnell als Selbstmord abgetan worden. In den türkischen Medien ist das ganz anders, auch zu der Zeit. Türkische Tageszeitungen, auch die hier in Deutschland erhältlichen türkischen Tageszeitungen, Hürriyet und Milliyet, die berichten sehr, sehr ausführlich über dieses, über diesen Tod. Und die geben teilweise auch Informationen preis, die in den deutschen Berichterstattungen nicht zu finden sind.
Krass.
So soll irgendwie die Leiche von Cem K. auch Blessuren aufgewiesen haben. Wir kommen aber noch dazu, wo die vielleicht herkommen. Also das ist, wie gesagt, in den deutschen Berichterstattungen nie so erwähnt worden. Aber blaue Flecke an seinen Handgelenken, an seinem Körper, Blessuren insgesamt, die soll es halt gegeben haben, berichten zumindest die türkischen Medien. Und die versuchen auch so ein bisschen die deutschen Behörden ans Ermitteln zu bringen. Es geht also so ein, fast schon so ein Politikum zu der Zeit. Der türkische Generalkonsul hier in Deutschland trifft sich mit dem Hamburger Justizsenator und bittet ihn doch nochmal genauer ermitteln zu lassen. Also es ist wirklich ein Fall, der in der Türkei hohe Wellen schlägt, aber hier im Prinzip so unterm Teppich fliegt. Ne? Das ist ganz, ganz interessant, finde ich, wie das so verschieden wahrgenommen wird.
Ja, total. Und man fragt sich halt auch, warum. Also ich will jetzt den Zeitschriften nicht irgendwie generellen Rassismus da unterstellen. Ne? Hat so ein bisschen so ein Geschmäckle. Aber eigentlich ist es ja nicht so, dass man da jetzt irgendeine Tendenz erkennen könnte, sage ich mal, ne, in deutschen Zeitungsberichten, dass man denkt, da werden Themen, wenn ein junger Mensch, dessen Familie irgendwie vielleicht eine andere Geschichte so als Background hat von der Migration her, irgendwie eher unter den Teppich gekehrt. Das könnte ich jetzt nicht so sagen, aber es ist trotzdem super interessant, finde ich. Gerade wenn ja anscheinend die türkischen Zeitungen auch wirklich, wenn sie das sozusagen, was ich jetzt total erstmal annehme, ne, irgendwie journalistisch korrekt recherchiert haben, haben sie ja anscheinend da mit den blauen Flecken an den Handgelenken vielleicht bei der Polizei nachgefragt und da Sachen erfahren. Ne? Aber ja, also komisch, finde ich komisch.
Ich kann die Seriosität von türkischen Medien nicht einschätzen. Als langjähriger Fußballfan ist es halt so, türkische Sportmedien haben oft so den Ruf, dass da sehr, sehr viel erfunden wird. Also, dass da viele, dass da, also, aber Sportmedien, ne? Ja, Sportmedien. Ja. Dass da Spieler zu bestimmten Vereinen geschrieben werden und Transfers schon als fix gemeldet werden, die halt, also alles so reich der Fantasie, alles so, was so möglicherweise sein könnte, wird da schon so als Fakt verkauft, ne? Aber ich weiß nicht, inwieweit sich das auf seriöse Tageszeitungen übertragen lässt. Und ich würde jetzt tatsächlich sagen, ich im Zweifel für den Angeklagten, und ich gehe eher davon aus, dass die seriös berichten. Ich meine, Sportberichterstattung ist oft irgendwie Fantasie geprägt und auch eher nicht ganz so ernst zu nehmen. Ne? Das haben die türkischen Medien da nicht exklusiv. Und deswegen denke ich, kann man das hier als seriös abstempeln.
Ja, gerade wenn sich auch der Generalkonsul da noch einschaltet, ne, der möchte ja sicherlich auch nicht sein Gesicht verlieren, weil er irgendwelchen Spekulationen aufsitzt oder so, ne, sondern das hat ja sicherlich dann irgendwo seine Berechtigung gehabt.
Ganz genau.
Was mich mal interessieren würde, ist, wie diese Medienberichterstattung dann zu Ende gegangen ist, weil wenn es ein Politikum wurde und eben auch so, sagen wir mal, diese politische Komponente irgendwie eine Rolle gespielt hat, ist es auch sehr spannend zu beobachten, wann dieser Fall aus der deutschen Medienlandschaft verschwunden ist und wie weit dann die türkischen Medien da einfach mitgespielt haben. Denn ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch zu einer gewissen nachhaltigen Reibung führt, wenn sie das Gefühl haben, dass da irgendwas unter den Teppich gekehrt wird oder eben, dass das Thema zu früh abgehakt wird seitens der deutschen Behörden.
Der ist relativ schnell aus der Medienlandschaft verschwunden. Also in Deutschland ist der Fall, wie gesagt, relativ schnell geschlossen worden und die türkischen Medien haben dann noch so eine Zeit lang berichtet, auch weil Murat, also der Vater von Cem, da auch Druck gemacht hat und gerne Interviews gegeben hat. In der deutschen Medienlandschaft habe ich das, wie gesagt, so wahrgenommen, es gibt diese Doku vom NDR oder MDR, ich weiß es nicht mehr genau, und es gibt so eine ganz kurze Doku von so einem Internetformat von Funk, ich glaube Steuerung F heißt das, und die, wie gesagt, versuchen so ein bisschen investigativ mit dem Vater zusammen so zu beleuchten, was passiert ist. Und da, wie gesagt, ist mir der Vater so ein bisschen als so ein bisschen ambivalente Gestalt aufgefallen. Aber das ist alles, was ich so in der deutschen Berichterstattung dazu habe, ne? Also es ist sehr, sehr schnell im Sande verlaufen. Die Hamburger Behörden legen sich halt im Endeffekt auch super schnell fest. Also ich will da jetzt auch gar nicht unbedingt dieses Geschmäckle von wegen Rassismus und so aufmachen oder unterschwelliger Rassismus. Aber die übergeben quasi am gleichen Tag, an dem Cem gefunden wurde, dessen Vater die Leine und seine persönlichen Gegenstände und sagen, dass eindeutig Selbstmord die Todesursache ist. Also da ist noch nicht mal ein Tag ermittelt worden. Ne? Da kann man ja sich gar kein umfassendes Bild machen. Ob es jetzt daran liegt, dass Cem irgendwie türkische Wurzeln hat, will ich nicht unterstellen. Ich glaube, es ist eher so eine Sache, es macht halt weniger Arbeit. Ne? Da ist so ein Typ, der eh so ein bisschen so nicht so hundertprozentig in der Gesellschaft steht, der immer wieder so ein paar kleine Problemchen hat. Der ist da tot, könnte Selbstmord sein, lassen wir mal so stehen, macht uns keinen Stress, weißt du was? Also das ist so, ich glaube, das ist eher
so. Ja klar, also ich finde halt, ich habe so ein paar Gedankenblitze, die irgendwie noch unbeantwortet sind. Zum einen hast du ja gerade gesagt, er stand nicht wirklich mit 26 insofern im Leben, als dass er jetzt irgendwie eine klare Sicht hätte, wie jetzt sein Leben weitergehen sollte und hatte vielleicht auch andere Ideen ursprünglich und hatte die Trennung frisch hinter sich. Auch das kann man irgendwie verstehen, dass es erstmal die Stimmung trübt, dann wäre dahingehend meine Frage, inwiefern bekannt ist, ob er schon mal irgendwie, weiß ich nicht, so leichte depressive Tendenzen oder so gegenüber seiner Ex-Freundin geäußert hat. Das wäre eine Frage. Oder Alternative B, wir haben ja jetzt so dieses Rassismus fast ein Stück weit aufgemacht, aber um das vielleicht noch, die Frage vielleicht da noch irgendwie nachzuschieben, inwiefern gibt es denn vielleicht die Möglichkeit, dass im Umfeld des Wohnortes vielleicht irgendwie wirklich irgendwie rechte Kreise, so weiß ich nicht, bekannt gewesen sind zu der Zeit oder vielleicht ganz anders, dass Cem einfach irgendwelche Leute hatte, mit denen er sich angelegt hat. Weißt du was dazu?
Ja, also zu letzterem kommen wir noch im Laufe der Geschichte, mögliche Menschen, mit denen er sich angelegt hat. Dass jetzt die Gegend da irgendwie ein rechtsradikaler Hotspot ist, scheint mir nicht so. Also das wird zumindest in einer der türkischen Tageszeitungen beschrieben und behauptet, dass es da eine relativ starke Nazi-Präsenz gibt. Ich habe aber mit Leuten aus Hamburg gesprochen, die ich kenne, und die haben gesagt, dass das jetzt keine Ecke ist, die dafür bekannt ist, sonderlich rechts zu sein. Also eher so ein bisschen so eine Wohngegend, wo einfach insgesamt sozial abgehängte Menschen gewohnt haben. So, aber keine, die jetzt besonders für rechtsradikale Tendenzen bekannt ist. Cem hatte offensichtlich, zumindest soweit bekannt ist, keine Geschichte von irgendwelchen psychischen Erkrankungen oder Problemen. Cem hat aber auch immer wieder mal mit Drogen zu tun gehabt. Und das kann natürlich auch sein, dass dann da so eine drogeninduzierte Psychose kann halt immer mal sein. Ne? Aber es gibt zumindest keine klinisch dokumentierte Vorgeschichte von Schizophrenie, Depression, so diese typischen Auslöser, Trigger von irgendwelchen Suizidgedanken.
Okay, und hat denn die Schule irgendeine Rolle gespielt? War das einfach irgendeine Schule oder war das seine alte Schule oder die Schule seiner Ex-Freundin oder so?
Nee, das war einfach irgendeine Schule. Ich denke, das ist auch so ein bisschen so ein Ort, an dem man vielleicht da auch ab und zu mal abgehangen hat. Du kennst das so, wenn man so dann irgendwie abends rausgeht, trifft sich vielleicht noch mit Leuten aus der Nachbarschaft auf eine Kippe und dann sind so öffentliche Orte oft haben so einen Anziehungspunkt. Ne? Also die hat jetzt in seinem Leben keine spezielle Rolle gespielt. Ich denke, das war vielleicht so ein bisschen so ein Punkt, wo man sich ab und zu mal irgendwie getroffen hat. Vielleicht hat er auch einfach den Hund da auf dem Schulhof öfter laufen und spielen lassen. Keine Ahnung.
Das ist auf jeden Fall auch ganz schön übel. Du hast gesagt, das war ein Samstag, glaube ich, ne, wo er aufgefunden wurde.
Genau.
Gut, da hat man dann immerhin noch 2 Tage, bis die Schule wieder anfängt, wenn jetzt nicht gerade Sommerferien waren oder so. Ne? Aber das ist natürlich auch übel, wenn man sich vorstellt, dass da ansonsten halt Kinder rumgelaufen wären. So, ne?
Absolut.
Ja. Das ist generell bei Selbstmord natürlich immer, so eine Sache, ne, dass du fast unweigerlich irgendwelche Leute involvierst, irgendwie durch diese Auffindesituation und einfach so ein bisschen in der Hand hast bei der Wahl deines Suizidortes, was für große Kreise das nachher ziehen wird, ne? Also ja. wie viele Leute werden da involviert, und wenn du dich an so einem doch sehr öffentlichen Platz, das ist halt auch so eine Sache, die ich an dieser Suizidthese so ein bisschen nicht verstehe. Selbstmord ist ja im Prinzip der privateste Vorgang, den man sich vorstellen kann. Du entscheidest in diesem Moment, dass dein Leben keinen Sinn mehr ergibt und dass du das beenden möchtest, ne? Das ist ein unglaublich intimer privater und einsamer Moment. Und meines Erachtens nach würde man den doch nur an so einem öffentlichen Ort wie so einer Schule dann begehen und beenden, wenn man damit irgendeine Art von Zeichen setzen möchte.
Ja, das ist halt die Frage, ne? Es kann ja auch sein, dass er einfach sich überlegt hat, aus irgendeinem Grund es nicht zu Hause tun zu wollen und dann einen öffentlichen, zugänglichen, aber doch verlassenen Raum gesucht hat. Und wenn du dann halt überlegst, sagen wir mal, er hat sich das technisch überlegt, wie er das eben durchführen könnte und hat überlegt, okay, er braucht jetzt irgendwie eine Tür und dann geht das Kopfkino vielleicht los. Ja, du kannst wahrscheinlich schlecht in irgendwelche Industriehallen oder an irgendwelche Firmen gehen, die vermutlich Kamera überwacht werden und ansonsten natürlich auch nicht in Wohngegenden, sodass eine Schule halt doch immer noch halt zumindest diese Eigenschaften mitbringen würde, wenn du es denn auf sowas abziehst.
Hat er noch bei seinen Eltern gewohnt? Weißt du das, Fabian?
Er hat alleine gewohnt.
Okay.
Zum Thema Industriegelände und so wären wahrscheinlich Kameraüberwacher, dazu kommen wir jetzt. Und zwar, wie gesagt, die Sachen, die privaten Sachen werden Jems Vater am Auffindetag übergeben. Das heißt, da kann ja auch keine wirklich aufwendige Laborauswertung an dieser Leine beispielsweise stattgefunden haben. Das hätte ja allein schon ein paar Tage gedauert. Das ist schon sehr, sehr unglücklich. Jems Vater ist generell sehr unglücklich mit dieser Entwicklung, mit dieser schnellen Abstempelung als Selbstmord. Der kann sich gar nicht vorstellen, dass sein Sohn Suizid begangen hat. Gut, Eltern können das vielleicht oft nicht, dann vielleicht ist das auch oft so ein, je nachdem wie religiös eine Person ist, dann auch oft so ein Ding, dass man das einfach nicht einsehen möchte, weil es halt auch als Sünde betrachtet wird oftmals, ne? Aber Jems Vater macht jetzt Stress bei der Staatsanwaltschaft in Hamburg und fordert, dass man die Überwachungskameras des Schulgeländes ausliest und in der Nähe des Schulgeländes. Und die Staatsanwaltschaft ist erstmal so ein bisschen perplex, denn die Polizei hat denen gar nicht mitgeteilt, dass es da doch relativ viele Kameras gibt. Da gibt es relativ viele Kameras auf diesem Schulgelände. Und man wertet jetzt das Videomaterial auf und auf keiner einzigen Aufnahme ist Jem zu sehen, wie er das Schulgelände betreten oder verlassen hat. Also er ist nicht abgefahren zu sehen. Das heißt, hätte er die Entscheidung getroffen, sich da umzubringen, dann hätte er zeitgleich es entweder aus Zufall oder aus Kenntnis der Kameras geschafft, deren Filmbereich komplett zu entgehen und quasi wie ein Geist an dieser Tür aufzutauchen, um sich zu erhängen. Das ist schon,
das ist ja echt crazy.
Das ist schon crazy. 5 Kameras, ich habe euch da so ein Schaubild geschickt.
Schaut mir gerade an.
Hängen absolut in unmittelbarer Nähe des Auffindeortes. Also die Tür selber ist toter Winkel, da sieht man nichts. Aber dass er da so ungefilmt hinkommt, das spricht für mich auch schon wieder eher für Vorsatz als für Zufall. Und dann ist doch auch die Frage, wenn er doch sein Leben eh beenden will, warum sollte ihm dann daran gelegen sein, nicht gefilmt zu werden?
Und die Kameras, also gibt es einen Weg, wie man zu der Tür kommen könnte, im toten Winkel?
Ja, klar, man kann das über den toten Winkel machen, ja, aber da müsste man sich wohl so an den Gebäuden entlang drücken. Also es ist quasi kein Weg, den man jetzt natürlicherweise gehen würde. Ne? Also wenn du einfach ganz normal auf diese Tür zugehst, dann würdest du wohl unweigerlich gefilmt werden.
Ja, das ist tatsächlich, finde ich, sehr seltsam, weil man ja denken würde, okay, wenn er da in suizidaler Absicht, sag ich mal, hingegangen wäre, wäre ihm wahrscheinlich eh alles egal gewesen. Ne? Und also ich würde jetzt zumindest nicht davon ausgehen, dass da jetzt ein Wachmann direkt alle Kameras in meinem Blick hat und sofort Alarm schlägt, wenn da einer mal lang geht oder so, ne? So nach dem genau. Motto.
Aber auf der anderen Seite, selbst wenn es kein Suizid gewesen sein sollte und ein Mord stattdessen, dann müssten die Personen oder der Täter ihn ja auch irgendwie dahin geschafft haben, ohne gefilmt zu werden.
Ja, aber da könnte man ja wissen, wo die Kameras sind und könnte sich dann wirklich eng am Gebäude gehalten haben. Also die Sache ist die, es gibt eine Filmaufnahme, wo die Behörden oder wo man denken könnte, dass eventuell Jem gefilmt wurde. Das ist außerhalb des Schulgeländes. Gegen 1 Uhr nachts wird eine Person gefilmt, die etwas in ihrer rechten Hand hält. Wenn man das so ein bisschen verbessert und aufarbeitet, diese Aufnahme, dann könnte das eine Hundeleine sein. Dafür spricht auch noch ein anderes Detail, zu dem ich gleich komme. Diese Person geht an dem Schulgelände vorbei, trifft dort auf eine zweite Person Und dann verlassen die quasi das, dann verlassen die gemeinsam diesen Aufnahmebereich. Es ist 1 Uhr nachts, in der Nacht, in der Jem sterben wird. Und die Person, die man sieht, hat vermutlich eine Hundeleine in der Hand, trifft eine zweite Person. Man bewegt sich dann aus dem Filmbereich, aus dem Kegel der Kamera heraus. Dann taucht Jem auf keinen Aufnahmen mehr auf, bis er dann am nächsten Morgen an der Tür hängt und eben von dem Fußgänger Jakob, der ihn findet, gefilmt wird.
Und auf der Aufnahme hat man aber nur die Leine gesehen, also jetzt nicht den dazugehörigen Hund, sondern...
Genau, es gibt...
Ist wahrscheinlich sehr unscharf und so weiter, ne, wie das halt immer so ist, mal so Überwachungskameras.
Genau, es sieht so aus, als ob er die Leine so halb aufgerollt in der Hand hält.
Okay.
Man sieht den Hund nicht. Den Hund sieht man auf einem anderen Foto. Es gibt es gibt dann irgendwie Material, das wird Jems Vater zugespielt, so Kameramaterial. Das ist in dieser Steuerung F-Doku, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Also die verschiedenen Kameraausschnitte, was die so gefilmt haben, da werden so Standbilder gemacht aus dem Material. Und das kriegt Jems Vater alles auf sein Handy geschickt. Und diese Journalisten, die sehen das durch mit ihm zusammen und denen fällt auf, dass ein Foto fehlt. Also die sind natürlich nummeriert, die Fotos, 37, 38, 39, bla bla bla. Und in dieser laufenden Nummerierung fehlt ein Foto und sie sprechen ihn darauf an, warum da ein Foto fehlt. Und er sagt, ja, das Foto, das muss euch nicht interessieren, das ist nicht wichtig, ich kenne das, das spielt hier keine Rolle. Also er tut das so ab, das fand ich schon komisch, denn dieses Foto taucht später auf. Und es zeigt einen einzelnen freilaufenden Hund, der von der Größe und Rasse her eben auf diesen Hund von Jem passen würde. Als ob der quasi so alleine dann rumgelaufen ist in der Nacht, als ob Jem den quasi vielleicht freigelassen hätte, um sich das Leben zu nehmen, oder als ob der irgendwie von seinem Herrchen getrennt dann so ziellos rumläuft. Ne? Das wird nicht klar. Jems Vater unterstellt quasi den Hamburger Behörden, man hätte diese Filmaufnahmen manipuliert und da wäre mehr zu sehen, also diese Kameraaufnahmen, da wäre mehr zu sehen, als man denkt. Und deswegen taucht Jem nirgendwo auf, aber zeitgleich unterschlägt er eben in dieser Doku, wo es darum geht, den Tod seines Sohnes aufzuklären, den Leuten, die ihm helfen wollen, dieses Foto des freilaufenden Hundes, was man ja eventuell als Beleg für den Suizid oder als Beweis für den Suizid sehen könnte. Ne? So nach dem Motto, der hat den Hund dann einfach laufen lassen und sich aufgehangen.
Ja.
Das meinte ich, also diese Figur des Vaters ist so ein bisschen, er beschuldigt sehr, sehr viel die Behörden, den Staat Deutschland, die machen zu wenig, die haben das manipuliert, aber er dreht und ja, manipuliert ist ein hartes Wort, aber er dreht Dinge auch so, dass sie auf sein Narrativ passen, ne? Also das muss man halt auch einfach immer sagen.
Ich meine, man kann es ja verstehen, dass er da um eine gewisse Aufklärung bemüht ist und auf der einen Seite vielleicht auch den Ruf seines Sohnes gar nicht erst beschmutzen möchte. Ich will noch nicht mal vom Rein, ja, vielleicht auch reinwaschen möchte durch so eine Geschichte und dementsprechend auch nach Sündenböcken sucht. Ne? Also er will dann letztendlich auch, es ist ja immer so, dass man letztendlich überlegt, das liegt in der Natur des Menschen, als zu überlegen, wen kann ich jetzt dafür verantwortlich machen? Ne? Also wenn es der eigene Sohn nicht ist, weil er halt dieses Narrativ Selbstmord für sich ausschließt, dann ist es irgendwie auch nachvollziehbar aus dieser Logik heraus, dass der andere dafür in Verantwortung zieht, auch wenn es nicht fair ist.
Total.
Musst du dann jetzt zwangsläufig.
Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch, also wenn sich ein Kind das Leben nehmen sollte von einem so, dann macht man sich sicherlich unfassbare Vorwürfe, warum man nichts gemerkt hat, warum man nicht das verhindert hat, warum man nicht beim letzten Anruf nicht drangegangen ist, was auch immer so, ne? Da wird irre viel Kopfkino passieren bei den Eltern oder bei dem Vater. Und dann ist sicherlich ist super menschlich, dass man dann in dieser Hilflosigkeit, wenn man selber dann sozusagen sich selber so verantwortlich fühlt oder schuldig vielleicht sogar auch, dann das lieber nach außen geben möchte, einfach als Impuls. So, ne? Vielleicht noch gar nicht mal bewusst und einfach versucht, im Kopfkino sich immer weiter drehen, zu denken, okay, das kann nicht sein und wer könnte schuldig sein und wie kann das irgendwie anders gelaufen sein? So, ne? Das kann ja nicht sein, dass er sich umgebracht hat, weil das einen zu sehr selber beschädigen würde.
Genau, das denke ich auch.
Der Hauptvorwurf von Jems Vater, was diese Manipulation angeht, auf den möchte ich kurz eingehen, denn der ist so ein bisschen tatsächlich kontrovers. Es gibt Screenshots aus diesem Video von dem Handyvideo, das der Zeuge Jakob gemacht hat. Wie gesagt, er hat die Leiche gefunden und hat dann so ein bisschen gefilmt, wie gesagt, wahrscheinlich um sich selbst abzusichern, als er dann näher rangeht, um nachzusehen. Und aus diesem Video sind halt auch Screenshots genommen worden. 2012, da war die Qualität von Handykameras noch nicht so gut. Und es gibt einen Screenshot, der dann so ein bisschen nachbearbeitet wurde. Das kann man in dieser MDR-Doku sehen. Ich muss euch die mal irgendwie raussuchen, wenn es die noch online gibt. Und da meint man zu sehen, oder da gibt es eine Stelle, wo man Cem da sitzen sieht und es sieht aus, als ob seine linke Hand an diese Leine, an diese Schlinge greift. Also wie um sie zu lockern, zu lösen, also so quasi als Gegenwehr gegen diesen Tod. Hm. Und ich meine das auch zu sehen auf diesem Bild. Also ich habe das jetzt länger nicht gesehen, aber ich meine, dass ich bei der Doku auch gedacht habe, yo, sehe ich auch, sieht für mich auch so aus. Ja. Auf späteren Fotos der Polizei ist der Arm dann unten, also er ist nicht an dieser Schlinge, er hängt unten. Und James' Vater wirft der Polizei quasi vor, dass sie den Arm gelöst haben von der Schlinge, haben runterhängen lassen, um den Selbstmord plausibel zu machen. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach das erste Foto täuscht. Es kann sein, dass der einfach irgendwann runtergerutscht ist. Es kann auch sein, dass der Notarzt bei irgendwelchen Untersuchungsmaßnahmen den einfach gelöst hat. Also um vielleicht da besser an den Hals zu kommen, Puls, irgendwas. Ne? Also es gibt tausend Möglichkeiten. Ich glaube da nicht an eine gezielte Manipulation der Beamten, auf gar keinen Fall. Ich meine aber auch tatsächlich in diesem Ursprungs-Screenshot das Gefühl gehabt zu haben, dass der wirklich nach dieser Schlinge greift.
Das ist ja total viel wert eigentlich, ne, dass dieser Zeuge oder dieser Jakob das gemacht hat, ne? Also ich kann mir das ehrlich gesagt auch vorstellen, dass wenn man da irgendwie unterwegs ist und da jemanden sieht, gerade einen anderen Mann, sage ich mal, ich als Frau kann mir das zumindest vorstellen, dass man da auch so ein bisschen auf Hab Acht erstmal ist. Ist das irgendwie ein Trick? Will da einer mir irgendwie das Handy abziehen? Ne? Oder ist der irgendwie unter Drogen betrunken? Oder könnte der mich halt angreifen, so nach dem Motto, ne? Dass man dann vielleicht erstmal so ja filmt und auch so das erstmal so bewerten möchte dadurch, ne, ob man da jetzt nochmal näher hingeht oder nicht, aber ja, ist ja total viel wert wirklich, wenn diese Aufnahmen dann da sind, ne, und ja, ist natürlich ja, tragisch, dass es anscheinend noch ein Cold Case ist, aber ja, sollte man sich zumindest merken.
Wobei natürlich diese Aufnahmen jetzt in dem Fall quasi nichts beweisen, sie geben halt nur so einen Eindruck, ne, und auch wenn, ich muss auch sagen, auch wenn seine Hand da an der Schlinge gewesen wäre, wäre das auch kein Beweis für Mord, weil ich mir auch vorstellen kann, dass du, wenn du in suizidaler Absicht dich aufhängst, dass es einfach ein Reflex des Körpers ist, sich dagegen zu wehren, am Leben bleiben zu wollen.
Ja.
Und also, das ist für mich, wie gesagt, kein Beweis, aber darauf stürzt sich halt sein Vater sehr und das ist für ihn halt der Beweis der Manipulation, dass eben diese Handhaltung sich vermeintlich geändert hat. Ne? Ansonsten, ja, hast du recht, ist das viel wert für den Eindruck zumindest und für den Vibe des Falles, dass man diese Aufnahmen hat, ja.
Also ich glaube halt auch, also er versucht da irgendwie, versucht er an jedem Grashalm irgendwie was zu ziehen und für sich da irgendwie die Lösung zu finden, so scheint das für mich zu sein. Ich glaube ganz normal, dass das einfach im Kampf sozusagen ums Überleben, dass das irgendwie so ein Reflex des Körpers gewesen ist.
Was man auch sagen muss, ist übrigens, dass es gar nicht klar ist, ob er... Also ich habe eben angesprochen, dass es dann noch dieses Foto gab von dem Hund, der da rumgelaufen ist. Ne? Es ist nicht unbedingt gesichert, dass Cem an diesem Abend oder in dieser Nacht, 27. Juli auf 28. Juli, mit seinem Hund unterwegs war. Aber weil er den halt sehr oft mitgenommen hat und weil er mit der Leine aufgehangen wurde, geht man mal davon aus. Interessanterweise gibt es zum weiteren Verbleib des Hundes keine Informationen. Also der ist, wie gesagt, höchstwahrscheinlich erfasst worden von dieser Kamera. Und Jacqueline, also die Ex-Freundin von Cem, fragt dann bei der Polizei nach, was mit dem Hund passiert ist, weil das ja quasi auch ihr Hund ist. Und die sagen, dass er nicht aufgefunden werden konnte. Der ist dann auch anscheinend nicht mehr aufgetaucht, was ja auch total seltsam ist, weil in einer großen Stadt wie Hamburg, das ist jetzt nicht irgendwie so der Schwarzwald, wo sich so ein streunender Hund verläuft und dann vielleicht, keine Ahnung, vom Wolf gefressen wird oder so, ne? Sondern, ja, keine Ahnung, das ist halt einfach eine Großstadt, wo ein streunender Hund bestimmt Menschen aufgefallen wäre.
Ja, und dann muss man aber auch sagen, dass es nicht zwangsläufig bedeutet, dass diese Menschen sich dann gemeldet hätten oder gar vielleicht den Hund dann irgendwo hingebracht haben oder sowas, sondern ich glaube, es gibt auch die Situation, dass es Leute gibt, die sagen, oh, guck mal, das ist aber ein süßer Hund, wir wollen doch sowieso gerade einkaufen. Also, weißt du,
klar.
Ich glaube da an der Stelle nicht unbedingt an das Gute im Menschen.
Möglich, auf jeden Fall, ja, aber.
Ist auf jeden Fall komisch, also dass der Hund dann einfach auch so wegrennt und jetzt weiß nicht irgendwie, wenn sein Herrchen da halt liegt, da dann bleibt oder ne, einfach bei dem Herrchen bleibt oder da dann wieder hingeht oder zur Wohnung geht oder wie auch immer, ne? Ich weiß, das ist jetzt natürlich auch Typsache wahrscheinlich vom Hund, aber ja, das hätte ich auch nicht
Aber ich,
gedacht, dass der Hund dann
nee, also
einfach
ich,
so wegrennt und nie wieder da ankommt.
genau.
Also, genau, also ich denke eher, dass der Hund vorher irgendwo ausgesetzt wurde, weiter weg oder irgendwie sowas in der Art. Oder halt, dass ihn jemand mitgenommen hat.
Gut möglich, ja. Also ich denke, wenn der Hund da geblieben wäre, dann wäre der entweder zu seinem Herrchen gegangen oder der kannte die Gegend ja. Also Jem hat ja da gewohnt, der wäre wahrscheinlich nach Hause gegangen. Also der hätte sich da wahrscheinlich vor die Haustür gesetzt oder so. Das Verschwinden ist auf jeden Fall bemerkenswert. Wie gesagt, es kann da Gründe für geben, ne? Aber das ist auch einer dieser Punkte, dieser vielen kleinen, seltsamen Punkte in diesem Fall bei
Ja,
der
es
Obduktion.
ist zumindest eine Irritation. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen.
Ach, keine Ahnung, wir haben so ein bisschen Verbindungsdelay, glaube ich, da passiert das einfach schon mal. Das ist, ich weiß, dass du es nicht unhöflich gemeint hast. Bei der Obduktion werden Spuren von Rauschgift in Jems Körper gefunden, allerdings wird nirgendwo erläutert, worum es sich handelt und welche Mengen man findet. Also ist das jetzt irgendwie so, keine Ahnung, hat er vielleicht bei einem Joint gezogen oder hat er sich 85 Nasen gezogen? Man weiß es nicht, ne? Es könnte quasi alles sein. Und auch das macht es natürlich schwer, seinen Zustand zu bewerten, weil das in so einem Kontext ja vielleicht auch eine Rolle spielen könnte, ne? Aber die Obduktion ist noch aus anderen Gründen interessant. Sie zeigt also, dass sein Tod irgendwie relativ zeitnah nach Mitternacht eingetreten ist, in dieser Nacht vom 27. bis zum 28. Juli. Wir erinnern uns, dass er vermeintlich gegen eins nochmal auf so einer Filmaufnahme vielleicht zu sehen war. Also wenn er dann da eine Person getroffen hat, dann ist das wirklich so, dann muss das so ungefähr der Moment gewesen sein, so ungefähr sein Todeszeitpunkt. Also lange hat er dann nicht mehr gelebt, was es dann auch wieder nicht unwahrscheinlich macht, dass diese Person was damit zu tun hat. Interessant aber auch, dass im Obduktionsbericht keine Petechien festgestellt wurden, keine petechialen Einblutungen. Davon haben wir jetzt schon mehrfach gesprochen. Das sind so kleine punktuelle Einblutungen im Auge, die bei Erstickungstoten auftreten, also durch die Unterversorgung und die eigentlich relativ, ja, die eigentlich immer wieder dafür sprechen, dass eben jemand erdrosselt, erwürgt, erstickt wurde. Die finden sich hier nicht. Und das ist seltsam, tatsächlich. Also wir haben jetzt hier quasi einen vermeintlichen Erhängungstod in einer sehr, sehr seltsamen Position, um sich zu erhängen. Und ein doch sehr wichtiges Merkmal für einen Tod durch Erdrosseln fehlt uns.
Gab es denn eine Obduktion? Weiß man, dass es, ob es wirklich ein Erdrosseln war letztendlich, woran er gestorben ist?
Das ist halt leider nicht hundertprozentig bekannt, ne? Also der Fall wird als Selbstmord gewertet, dass er quasi durch das Erhängen gestorben ist. Ich denke, es ist bekannt, dass diese petechialen Einblutungen fehlen. Vielleicht gibt es dieses Phänomen, dass das hin und wieder ausbleibt. Ich denke, dass die Obduktion nicht unbedingt irgendwie eine andere Todesursache zutage gefördert hat und man deswegen beim Erhängen geblieben ist, weil es auch diese Auffindesituation erklärt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass nach manchen Dingen halt gar nicht gesucht wurde. Ich meine, wenn der jetzt in den Kopf geschossen wurde, dann musst du nicht suchen, dann siehst du, da ist ein Loch im Kopf, ne? So, Punkt. Das drängt sich auf, dieser Verdacht. Aber nach manchen Todesursachen muss man halt einfach auch gezielt suchen. Und
Ja.
wenn du mit diesem vorgefertigten Bild an eine Sache rangehst, der hat sich aufgehangen, der hatte eine Schlinge um den Hals, dann suchst du vielleicht auch nicht mehr so gründlich.
Also ich finde, dadurch, dass man ja weiß anscheinend, dass irgendeine Art von Rauschgift in seinem Blut vorhanden gewesen ist, spricht das ja schon dafür, dass da irgendwie ein Gerichtsmediziner Sachen getestet hat, sage ich mal jetzt
Ja,
ganz
genau.
offiziell gesprochen so, ne? Ob das jetzt eine komplette Leichenschau war oder nicht, wissen wir leider nicht, aber es scheint ja jetzt tatsächlich nicht der Fall zu sein, dass da einfach ein Notfallarzt hinzugezogen wurde und der hatte, das passiert ja auch manchmal gerade bei älteren Menschen, ne, wenn die dann tot in der Wohnung liegen, dass dann ein Arzt oder gerade der Hausarzt sagt, ja, das ist irgendwie Herzinfarkt oder wie auch immer altersbedingt gewesen und zum Beispiel da auch solche Petechien dann übersieht zum Beispiel, ne? Aber es klingt ja bei dem Fall eben nicht so, als wäre das möglich gewesen, dass ein dazu geholter Arzt das einfach nur kurz angeschaut hätte und gesagt hätte, nee, ist ein Selbstmord, sondern dass das schon genauer untersucht worden wäre zumindest. Und das finde ich genau. Dann wiederum seltsam. Das würde aber ja auch ein bisschen im Grunde ist ein bisschen Wasser auf den Mühlen des Skeptikers natürlich, ne, der nicht an den Selbstmord glauben könnte oder Suizid, weil das war ehrlich gesagt auch so mein erster Gedanke, als du angefangen hattest mit dem Fall, dass ich dachte, vielleicht ist er anders zu Tode gekommen und wurde danach postmortal in diese Position gebracht, ne, mit der Hundeleine.
Mhm. Genau.
Ja, also auszuschließen ist das natürlich trotzdem nicht, ne? Ja. Das muss man halt immer vor Augen haben. Wie gesagt, ich sehe auch nicht unbedingt, warum er sich hätte umbringen sollen. Gut, ich kenne ihn nicht, aber für mich, seine gegenwärtige Situation war wohl so, ja, Hartz IV, ja, so ein bisschen Finanzprobleme, ja, vielleicht auch so ein bisschen Stress mit den Behörden und auch die Trennung. Und die Trennung hatte auch damit zu tun, dass er eben so antriebslos war und dass er ab und zu, wenn er mit Drogen zu tun hatte, auch aggressiv seiner Freundin gegenüber geworden ist. Aber die beiden haben sich wohl ausgesprochen und haben auch einen Neustart der Beziehung irgendwie angepeilt. Und sie meinte, er wirkte so in dieser Zeit vor seinem Tod eigentlich eher motiviert, sein Leben endlich irgendwie umzukrempeln und anzupacken und in bessere Bahnen zu lenken. Es kann natürlich sein, dass er dann an dem Abend vielleicht irgendwelche Drogen genommen hat, dass er dann nochmal auf sein Leben geguckt hat und sich gedacht hat, wie soll ich das schaffen? Also die Entscheidung, irgendwas in bessere Bahnen zu lenken, ist ja eine Sache, aber manchmal steht man dann vor so einem Berg und weiß nicht, wo man anfangen soll und vielleicht hat ihn das überfordert und hat ihn das in den Selbstmord getrieben. Aber vom Mindset her scheint er zumindest irgendwie so auf hoffnungsvollen Neuanfang gepolt gewesen zu sein. Ne?
Weiß man denn etwas darüber, wie seine Beziehung zur Familie war? Gab es da vielleicht seitens der Familie gewissen Erfolgsdruck oder eine Erwartungshaltung hinsichtlich seiner beruflichen Karriere?
Keine Ahnung.
Weißt du nicht? Nee. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein gewisser sozialer Druck dann auch nochmal eine Rolle spielen kann. Gerade dann, wenn du halt vielleicht auch erfolgreiche Verwandte hast oder eine vielleicht größere Verwandtschaft, auch das müsste man jetzt irgendwie nochmal recherchieren, die vielleicht auch so auf dich gucken und schauen, was du so machst. Ne? Also das, glaube ich, ist auf jeden Fall nochmal so ein Faktor, der, was so diese eigene Haltung betrifft, nochmal eine Rolle spielen könnte. Ich finde halt, das Ding ist einfach, er war mit 26 Jahren so arg jung. Ne? So, ich glaube, in dem Moment, wenn man so alt ist und das Gefühl hat, dass die Jugend an einem vorbeirennt und man so langsam anfängt, auf die 30 zuzusteuern, dann hat man vielleicht noch ganz viele Ängste und Sorgen, die aus unserer jetzigen Sicht irgendwie total irrelevant sind, weil man sich denkt, so hey, mit 26 kannst du fast noch alles werden gefühlt. Aber in dem Alter sieht man es halt vielleicht anders. Ne? Und dann denkt man so, okay, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie die Mitte der 20er irgendwie überwunden und habe es noch nicht zu nichts gebacken gekriegt. Und keine Ahnung, meine Verwandten so und so, die sind aber schon sehr viel weiter oder meine Freunde, wie auch immer. Ich glaube, dass halt dieser Vergleich dann schon eine große Rolle auch spielen kann. Total. Und halt wollte ich halt grundsätzlich quasi nochmal so diese Message auch nach außen nochmal irgendwie kommunizieren an alle unsere Hörer oder so, die das jetzt hören. Mit Mitte 20 seid ihr noch super jung. Also da darf man auf jeden Fall noch nicht irgendwie den Kopf in den Sand stecken, wenn es irgendwie bis dahin noch nicht reibungslos geklappt hat.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist, da ist wirklich noch alles möglich. Da kann man, um jetzt mal irgendwie so die kernigen Fußball-Motivationssprüche rauszuholen, da kann man den Bock noch umstoßen, du. Ne? Das, genau. Keine Ahnung, also
ja.
Das Verhältnis zur Familie kann ich nicht einschätzen. In dieser Doku, die ich gesehen habe, wird seine Freundin, die kommt zu Wort und sie sagt auch, sie ist überzeugt davon, dass er sich nicht umgebracht hat und sie kannte ihn, wie gesagt, einige Zeit, die waren 3 Jahre zusammen. Das ist ja auch schon, so Einschätzungen sind ja schon was wert. Ne? Das ist mehr wert als diese Spekulationen, die wir jetzt hier betreiben können. Aber es ging da nie um das familiäre Verhältnis, deswegen kann ich das, wie gesagt, nicht einschätzen.
Hm.
Wir hatten darüber gesprochen, ob es vielleicht Leute gibt, die einen Grund haben könnten, Jam zu töten. Und tatsächlich gibt es da nicht viel. Also es gibt einen Herrn, der in der türkischen Presse auch wieder sehr ins Visier genommen wurde, in der deutschen eigentlich so gut wie gar nicht. An diesem 27. Juli gegen 23 Uhr, da ist Cem bei einer Nachbarin vorbeigekommen, die hat so am offenen Fenster geraucht und die beiden haben sich unterhalten. Und Jem hat gefragt, ob ihr Partner gerade zu Hause ist. Die beiden waren befreundet und er war aber nicht da und deswegen ist er dann weitergegangen. Also hat es bei diesem Smalltalk am offenen Fenster belassen. War dabei aber offensichtlich sehr, sehr guter Laune. Also ja auch irgendwas, ne, wenn du dich 2 Stunden später umbringst, ist halt auch irgendwie fraglich, ne? Also es spielt ja schon eine Rolle, wenn du um 11 Uhr sehr, sehr gute Laune hast, dann hängst du dich wahrscheinlich um 1 Uhr nicht unbedingt auf oder so, ne?
Wobei, nein, also ich habe schon mal tatsächlich gehört in so einem Psychologie-Podcast, meine ich, dass es tatsächlich manchmal den Fall gibt, dass wenn jemand schon sehr lange suizidale Absichten hegt, sage ich mal, ne, und zum Beispiel schwer depressiv ist, dass ab der Entscheidung so nach Motto, ich möchte mir wirklich dann und dann das Leben nehmen, dass es dann wirklich auch eine von außen manchmal eine Verbesserung, eine vermeintliche Verbesserung festgestellt wird beim Zustand des depressiven Menschen, so nach Motto, wow, der wirkt irgendwie viel gelöster plötzlich und dann sozusagen, ja, ist das halt ein völliger Trugschluss einfach, weil es der Person einfach besser geht, weil er sozusagen die Absicht jetzt tatsächlich richtig doll getroffen hat, sich das Leben zu nehmen. Also das erleichtert in Anführungszeichen anscheinend manchmal, aber das soll ja jetzt nicht, also dadurch, dass wir da jetzt keine Informationen vorliegend haben für eine schwere Depression oder ähnliches, würde ich das jetzt da nicht drauf anwenden wollen. Ne? Das wollte ich nur einmal so anfügen, dass es jetzt nicht unbedingt einmal 1:1 ja, so der Fall sein müsste, ne?
Genau, aber das
wirkt für mich auch nicht so, ne?
Genau, die Einschränkung wollte ich gerade noch bringen, weil ich das nämlich auch tatsächlich mal gelesen hatte.
Mhm. Ich meine, Fabian, du hast das sogar in einer der letzten Folgen irgendwann auch mal schon mal erzählt.
Kann sein.
Wenn mich nicht alles täuscht, ja.
Deswegen wollte ich das sagen, aber da eben, wie gesagt, bei Jem nichts auf eine langanhaltende Depression oder lange gehegte suizidale Absichten hindeutet, halte ich das schon für erwähnenswert, dass er eben ja kurz vor seinem vermeintlichen Freitod eben bester Laune war, ne? Die Nachbarin hört dann noch, wie Jem weggeht und mehrmals irgendwie so spottend irgendeinen anderen Nachbarn aus diesem Haus gerufen haben soll. Also der Typ hieß irgendwie Jürgen. Jem hat dann wohl so im Vorbeigehen so irgendwie so auf so eine sich lustig machende Art und Weise so irgendwie Jürgen, Jürgen. Und Jürgen hat halt irgendwie nur geantwortet, Hals, Maul, Jem. Und es gab wohl zwischen den beiden immer wieder Konflikte. Das ist aber alles, was wir wissen. Aber das reichte halt den türkischen Medien, diesen Jürgen sehr stark in den Fokus zu nehmen, weil es da wohl immer wieder mal Konflikte gab und die sich gestritten haben. Jürgen hat auch gegenüber der deutschen Presse, auch in dieser Doku, sich nie geäußert. Ja, keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie handfeste Streits hat oder nur einfach so eine Neckerei unter irgendwie Nachbarn, das
kann man, also Jürgen hätte auf jeden Fall eine ganz schön kurze Zündschnur, wenn er deswegen ein Leben auslöscht, sag ich mal, ne? Auf gut Deutsch gesagt. Also. Ich kenne jetzt Jürgen nicht, aber ja, also klar, ja, dass man, weiß nicht, also es wäre ja schon mit so einer Neckerei, also es klingt ja nicht so, dass, als wären die jetzt absolute Erzfeinde gewesen und
nee, immer wieder mal so kleinere Konflikte.
Genau, ja, kleine Konflikte so unter Nachbarn, das kennt man ja, die ganzen Nachbarschaftsstreitigkeiten sind halt da oft, aber selbst wenn Jürgen ihm mal einer aufs Maul gegeben hätte, wäre das ja schon massiv gewesen, so, ne, also.
Ja, also diese Konflikte waren
aber auch da wieder, Entschuldigung, aber auch da wieder muss man sagen, 2 Stunden oder was, bevor du dich umbringst, lässt du sowas vielleicht auch sein, also wie wichtig kann einem das dann auch sein, ne, das ist ja dann irgendwie auch ein seltsames Verhalten, finde ich.
Ja, keine Ahnung. Also diese Konflikte waren wohl meistens auf Jems Hund zurückzuführen. Das habe ich in Erfahrung bringen können. Also ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht dann, weiß ich nicht, dass Jürgen irgendwie so darauf bestanden hat, dass der angeleint wird oder dass Jem irgendwie Kacke hat liegen lassen oder so. Also halt so diese typischen Streitigkeiten, die man mit Hundebesitzern halt immer wieder mal hat, ne? Und dass, dass Jem ihn dann vielleicht einfach aufgezogen hat, immer wieder, wenn er ihn gesehen hat, einfach so. Aber ich glaube nicht, dass das eine tiefgehende Feindschaft war, ne?
Ja. Nee, das glaube ich auch nicht.
Interessant ist dennoch, dass Jürgen später bei der Polizei aussagt, dass er Jem an diesem Abend nicht gesehen hat oder auch nicht gehört hat, obwohl das ja durch die Aussage der Nachbarin quasi konterkariert wird. Aber da wurde halt auch niemals nachgeforscht. Aufgrund der Berichterstattung in den Hamburger Medien melden sich dann Bekannte von Jem, die sagen, dass sie ihn am 27., also am Abend vor seinem Tod, im Hamburger Stadtpark getroffen haben. Da hätten sie irgendwie gechillt an einem See und hätten dann Schreie gehört und sind dann dahin gelaufen, um zu helfen und haben dann gesehen, dass Jem da in einer Auseinandersetzung mit unbekannten Männern war. Und als sie dann gekommen sind zum Helfen, sind die anderen weg, also speziell ein Mann. Und durch diese Auseinandersetzung hätte Jem wohl Verletzungen davongetragen, blutige Handknöchel und Blessuren. Das könnten, wie gesagt, diese Blessuren gewesen sein, die ich eingangs auch erwähnt habe, ne? Aber es scheint da auf jeden Fall irgendwie einen Konflikt mit irgendwem gegeben zu haben. Auch, keine Ahnung, also die haben berichtet, dass es da wohl auch vor kurzem, kurz vor diesem Tod, auch eine Rangelei unter mehreren Leuten gab, also wo auch Freunde von Jem und auch mehrere andere Menschen involviert waren. Also da, aber da ist es halt auch so, dass man da nichts Genaues weiß. Ne? Das sind halt so Leute, die kennen Jem oberflächlich, die haben den dann gesehen, dass der in Konflikt verwickelt war, die wollten helfen, haben gesehen, dass der leichte Blessuren hatte, der hat aber auch nicht gesagt, was für Gründe es für die Auseinandersetzung gab. Dann sind die alle zusammen noch ein Döner essen gegangen, haben sich dann getrennt, aber auch die haben halt gesagt, dass sie nicht das Gefühl hätten, dass Jem jetzt irgendwie in suizidaler Stimmung gewesen wäre. Also der war halt wie immer.
Aber auch da, die gehen dann nach einem Döner essen, das kann ich mir noch vorstellen, aber reden dann nicht darüber? Wie seltsam ist das denn? Selbst wenn es entfernte Bekannte sind, wenn du gerade Stress mit irgendwelchen Leuten hast und du hast dann andere, mit denen du dann Zeit verbringst, dann sprichst du doch über das, was gerade passiert ist. Ich meine, welches wichtigeres Thema könnte es dann geben?
Na gut, vielleicht hat Jem das so abgetan. Ne? Also vielleicht haben die gesagt, was war los? Und der hat gesagt, ach, der, keine Ahnung, der Penner, der wollte nur irgendwie Kippen haben. Also weißt du, so hat das so runtergespielt, hat irgend so okay. Wollte das nicht erzählen. Fakt ist auf jeden Fall, entschuldige ganz kurz, dass ich dich so rüde unterbreche. Fakt ist auf jeden Fall, dass er um die Zeit seines Todes herum in irgendeine Art Konflikt eingebettet gewesen sein muss oder es irgendeine Art von Unruhe gab. Ein Freund, der aber anonym bleiben möchte, sagt aus, dass Jem in der Zeit vor seinem Tod sich offensichtlich bedroht gefühlt hat und verängstigt war und erzählt hat, dass er mit einer Axt unterm Kopfkissen schläft und die wurde dann quasi auch gefunden bei der Auflösung der Wohnung. Also irgendeine Bedrohungssituation. Krass. In irgendeiner Form muss vorgelegen haben.
Krass, also das finde ich jetzt mal so ein kleiner Turning Point, sage ich mal, in der Geschichte, ehrlich gesagt. Das ist schon krass, ja. Also abgesehen davon, dass ich es ein bisschen gefährlich finde, mit einer Axt unterm Kopfkissen zu schlafen. ja. Aber Spaß beiseite, also ja, ich habe ehrlich gesagt direkt gedacht, was ist denn mit dem ganzen Drogenthema? Also nicht nur, dass er was im Blut hatte, sondern auch, dass er ja immer wieder mit kleineren Dealereien anscheinend selber aufgefallen ist. Das Thema war so ein bisschen außen vor, ne? Und da dachte ich ehrlich gesagt gerade daran, als du das berichtest, hat es mit diesem Konflikt, mit der Auseinandersetzung im Hamburger Stadtpark und er das dann so abgetan hat, ne? Und beziehungsweise die Zeugen, die dann anscheinend das irgendwie später dann mitgeteilt haben, was da war, sich nicht anscheinend richtig äußern wollten oder konnten, worum es da ging. Ne? Kann ja auch sein, dass die niemanden reinreiten wollten, noch mehr Leute aus der Gruppe oder den sie kannten, dass sie sagten, so, ja, wir wissen halt, dass der eine war der Zwischenhändler und hat dem Jem immer, keine Ahnung, ein bisschen Gras oder Koks oder was auch immer er gedealt hat, weiß ich nicht, gegeben und die hatten da ein Thema, weil der gesagt hat, hier Jem, das kann nicht sein, dass du nur so wenig Geld wieder mit zurückgibst oder was auch immer. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Aber das ist ja so ein Klassiker, ne? Dass dann die Leute dicht halten, weil sie niemanden reinreiten wollen oder weil sie sich selber nicht belasten wollen oder weil sie Angst haben vor den Typen da so, ne?
Genau das. Es ging um Gras und Koks tatsächlich. Und genau das ist ein gar nicht unwahrscheinliches Szenario. Ja, ich meine, wenn ich eine Kneipe habe beispielsweise, dann weiß ich, ich habe x Liter Getränk eingekauft und wenn das leer ist, dann weiß ich, ich verkaufe das für den und den Preis, das und das muss also in meiner Kasse sein. Wenn das nicht drin ist, dann wurde viel umsonst rausgegeben oder die Bedienungen haben gesoffen. Ne? Wenn ich Dealer bin, dann weiß ich, ich habe meinem Unterhändler XY die und die Menge gegeben. Das und das ist der Anteil, den der bekommt. Wenn ich viel weniger wiederbekomme, dann hat der offensichtlich eine offene Nase gehabt, ne? So.
Ganz genau. Oder will mich halt betrügen, so, ne?
Genau.
Und das, selber mehr behalten, genau.
Das ist kein unwahrscheinliches Szenario. Und auch, dass dann die Leute vielleicht da lieber sich raushalten und das dann nicht breittreten vor der Polizei, ist auch nicht unwahrscheinlich. Ich will kurz noch eine letzte Sache anmerken oder erzählen, bevor wir vielleicht ganz ins Spekulieren abweichen. Denn Jem war auch offensichtlich in anderen Bereichen ja, dem etwas illegalen Geldverdienen nicht unbedingt abgeneigt. Die Behörden finden dann einen Brief einer der Rechtsabteilung eines Möbelhauses bei Jems Sachen. Und da wurde einen Tag vor seinem Tod auf Jems Namen Möbel gekauft für einen Gesamtwert von 14.000 Euro. Die wurden aber nicht an ihn geliefert und es ist dann auch nachweislich, man hat dann Fotos von ihm an diesem Möbelhaus gezeigt, er hat diesen Kauf nicht getätigt. Also man gleicht es dann ab mit irgendwelchen Erinnerungsprotokollen der Verkäufer und auch mit Überwachungsmaterial. Und man findet einen Mann zwischen 35 und 40 in Begleitung von Frau und Kind. Der Mann, wie gesagt, so 35, 40 breit gebaut, Bodybuilder-Statur, Frau, Kind. Und die haben diesen Kauf getätigt. Und es ist wohl so, dass es bekannt war, dass irgendwie Jem das manchmal macht, dass er Käufer auf seinen Namen abwickeln lässt. Die Möbelhäuser sehen dann quasi das Geld nicht, dann treiben die ihre Rechtsabteilung an, versuchen Inkassoversuche zu starten. Jem kann dann nachweisen, dass er das nicht gekauft hat, dass da quasi Identitätsdiebstahl vorlag und er kriegt dann so eine Summe XY dafür, dass er quasi mitmacht. So.
Krass.
Wow.
Das war offensichtlich so eine Art von ihm Geld zu verdienen. Das hat er offenkundig schon mal gemacht. Und 2014 werden dann auch tatsächlich zwei Männer angeklagt. Und denen kann dann halt nachgewiesen werden, dass sie diesen Kauf machen wollten mit Jem als Mittelsmann quasi. Also der hat offenkundig, war der solchen kleineren Geschäftchen nicht abgeneigt, weil der eben irgendwie Kohle beschaffen musste, ne? Und das birgt natürlich immer die inhärente Gefahr, an die falschen Leute zu geraten, ne? Also
ja.
selbst so eine Betrugsmasche. Interessant noch als abschließenden Punkt, Jems Vater erzählt immer, dass es auf dem Handy von Jem irgendwelche Spuren gibt und auch dieses Steuerung F Journalistenteam, die möchten da gerne so ein bisschen das alles entwirren und möchten so versuchen, diese ganzen verschiedenen Geschäftszweige von Jem so ein bisschen aufzudröseln, um irgendwie ja eine Ordnung reinzufinden und mögliche Verdächtige zu finden. Aber der Vater gibt halt keinen Zugang zu diesem Handy. Der hat das irgendwie in der Türkei verwahrt, an einem sicheren Ort in Anführungsstrichen, und will auch das nicht zur Verfügung stellen. Also auch dieser Versuch, da so ein bisschen nachzuvollziehen, mit wem hat Jem Kontakt gehabt, mit wem hat er vielleicht Geschäfte gehabt, mit wem hat er vielleicht Ärger gehabt. Auch dieser Versuch wird vom Vater so ein bisschen torpediert, vielleicht auch einfach, um so den Ruf seines Sohnes zu schützen, ne? Also weil er eben diese kriminelle Seite da vielleicht einfach nicht so erheblich findet oder nicht so in den Vordergrund gerückt haben möchte, ne? Also auch irgendwo verständlich, aber tja.
Also ich muss sagen, ich finde das tatsächlich relativ waghalsig, so von der gegenüberliegenden Partei sich auf so einen Deal einzulassen, da man doch heute und auch vor 12 Jahren davon ausgehen muss, dass auch die Möbelhäuser eben Kameras haben und man nicht unbeobachtet bleibt. Also in dem Moment, wenn du dann da reinrennst und du kaufst auch noch in Anwesenheit deiner Familie Möbel für so viel Geld und weißt dich irgendwie mit komplett falschen Personalien aus und sagen wir mal, es geht wirklich durch, dann muss dir doch klar sein, dass wenn das Geschäftsmodell, dieses organisierte Verbrechen dahinter so aussieht, dass Jem dann dementsprechend das auffliegen lässt und sagt, hey, Identitätsdiebstahl, dass man dann selbst irgendwie im Visier des Ganzen ist,
oder gerät. Nee, du musst dir das anders vorstellen, glaube ich. Ich glaube, die Sache ist so, du kaufst diese Möbel und natürlich wirst du dabei gefilmt und alles, ne? Und du kaufst es halt auf Jems Namen, bist dann aber erstmal, dann das Möbelhaus mahnt dann irgendwie an, die Rechnung ist nicht bezahlt worden, dann wird nochmal gemahnt und nochmal, dann irgendwann wird ein Inkasso-Verfahren gestartet und dann irgendwann steht mal irgendein Gerichtsvollzieher bei dir vor der Tür, um diese Möbel zu pfänden, ne, die du ja nicht bezahlt hast, und dann sagst du, oh, die habe ich gar nicht gekauft, da hat wohl jemand meine Identität geklaut, aber zu dem Zeitpunkt sind ja schon easy 2-3 Monate ins Land gegangen, da sind halt auch die Überwachungssachen wieder gelöscht worden, da ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man dann diese Person wieder rausfindet, ne? Also es ist
das schreit für mich nach Insider-Informationen, wann die Daten gelöscht werden.
Ja, ich glaube, da muss man gar keine großen Insider-Informationen haben. Ich denke, dass die immer in so einem Turnus von weiß ich, 1-2 Monaten gelöscht werden. Oder vielleicht liegen wir auch komplett falsch und weiß ich nicht, IKEA archiviert das irgendwie lebenslang oder so, aber das wäre total unverhältnismäßig, ne?
Ja, kann sein. Ich weiß es nicht.
Ich weiß es nicht. Das ist jetzt einfach mein Erklärungsansatz, ne? Dass die Leute halt einfach denken, okay, bis mal so ein Inkassoverfahren eingeleitet ist und bis da mal was Handfestes passiert, ist schon wieder so viel Zeit vergangen, dass man das nicht mehr rekonstruieren kann. Ne?
Das ist gut möglich.
Das ist aber auf jeden Fall bizarr, mit Frau und Kind das durchzusehen, das finde ich auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, okay, aber dann sieht man auf jeden Fall, dass Cem in verschiedenen illegalen Geschäften verwickelt gewesen ist, beziehungsweise auch Kontakte hatte in gewisse Bereiche, in gewisse Grauzonen. Und ich glaube jetzt auch, dass jetzt in Verbindung mit diesem Plotpoint, den wir eben hatten, mit der Axt, dass man da sagen kann, also dieses Selbstmordszenario rückt immer in weiterer Ferne. So, das muss man schon sagen. Also
gut, das kann natürlich trotzdem sein, dass er sich trotzdem umgebracht hat, ne? Aber es gibt, wie gesagt, so viele Ungereimtheiten, die so ein bisschen dagegen sprechen.
Aber ich muss ja nochmal zusammenfassen, Entschuldigung. Er war da bei dieser Nachbarin oder was das war, ja. Dann hat er den Jokes über den Jürgen gemacht. Dann hat er an dem gleichen Abend diese Auseinandersetzung gehabt, bei der er sich hat Blessuren zufügen lassen oder wie auch immer. Dann war er Döner essen mit Leuten, hat nichts irgendwie Depressives von sich gegeben und hat aber dann wiederum ein paar Stunden später ist er tot, wird tot aufgefunden. Mit einer, sagen wir mal, sehr symbolhaften Haltung. Oder in einer sehr symbolhaften Haltung, was wir jetzt ganz zu Beginn diskutiert haben. Mhm. Für mich ist das Szenario relativ klar. Also zumindest halt ist die Richtung immer offensichtlicher für mich.
Ich meine gerade dieses Entmenschlichte mit der Hundeleine, jemanden auch sehr öffentlichkeitswirksam an einem öffentlichen Platz zur Schau gestellt, irgendwie so aufhängen, wäre natürlich auch so ein klassisches Zeichen, wenn das würde halt wieder für so eine vielleicht einen Dealer sprechen, der beklaut wurde oder so eine, der einfach mafiös. Der einfach zeigen will, so ey, wenn ihr mich fickt, dann passiert genau das mit euch, ne? So.
Ja. So, und jetzt kommt die Schule ins Spiel. Und das Wissen, wo man gefilmt wird und wo man nicht gefilmt wird. Da frage ich mich doch, gibt es nicht irgendwelche ehemalige Schüler vielleicht von dieser Schule, die mittlerweile in gewissen Bereichen tätig geworden sind?
Ja, interessant. Ist halt niemals nachgeprüft worden und ist jetzt natürlich auch wahrscheinlich zu lange her, das noch nachzuprüfen. Aber das alles sind Fragen, die Hamburger Polizei sich vielleicht hätte stellen können. Also wie gesagt, ich will jetzt auch da wieder nicht unterstellen, dass schlecht ermittelt wurde, aber es wurde auf jeden Fall sehr, sehr schnell sich auch wieder auf ein Szenario eingeschossen, obwohl halt Dinge dagegen sprechen. Ne? Und auch wenn wir jetzt nicht den einen großen Verdächtigen haben, wo man jetzt sagen kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass der das war. Ich meine, als wir zum Beispiel die Campingmorde am Bodomsee in Finnland hatten, ne? Da gab es drei, vier sehr wahrscheinliche Verdächtige, auf die man sich beziehen konnte, die aus unterschiedlichen Gründen verdächtig waren. Das haben wir hier nicht. Es gibt nicht diese Figur, die man jetzt nehmen kann und sagen, aus den und den Gründen ist Jürgen verdächtig. Aber es ist ja doch sehr offensichtlich, dass es eben Konfliktpotenzial in Cems Leben gab, aufgrund von Verwicklungen, in die er sich selbst gebracht hat. Ne?
Total, absolut. Genau. Das war übrigens auch echt ein gruseliger Fall da, den du da angesprochen hast, aber egal. Ja, und ich finde auch, also wenn ich mich versuche, da reinzuversetzen, dass ich so ein kleiner Drogendealer bin, bis ich dahin komme, mich so bedroht zu fühlen, dass ich eine Axt mehr neben das Bett stelle oder unter das Kopfkissen tue. Also da muss man ja wirklich darauf vorbereitet sein, da bricht jemand massiv bei dir in die Wohnung ein und du musst im Grunde sofort dein Leben massiv verteidigen mit einer Axt. Also wir reden ja noch nicht mal über einen Baseballschläger oder so, ne? Sondern, also das ist schon heftig, finde ich, wenn man sich dieses Lebensgefühl vorstellt, gerade wenn man schläft. Also da geht man ja auch nicht unbedingt beruhigt ins Bett, sage ich mal, ne?
Nee. Ja, also auch das kann natürlich Ausdruck von irgendeiner Psychose sein, die vielleicht ja schon dann auch in etwas längeren Zeitraum bestand, ne? Also so Verfolgungswahn, das Gefühl, irgendwer möchte mir was tun. Aber wie gesagt, es gibt nichts, was darauf hindeutet. Es gibt keine dokumentierte Geschichte von Psychosen. Es gibt keine zu dem Zeitpunkt irgendwie attestierte Psychose. Und es gibt auch von seinem ansonsten dokumentierten Verhalten nichts, was darauf hindeutet. Also der hat sich laut Schilderungen aus seinem Umfeld und auch von seiner Ex-Freundin in dieser Zeit vor seinem Tod nicht irgendwie atypisch verhalten, was wiederum total dagegen spricht, dass der in irgendeiner Psychose war, ne?
Ja, Und ich finde, also wir sollten vielleicht nochmal darüber sprechen, dass ich mit diesen Zeitabständen noch nicht ganz klar bin, wann, also er wurde gegen Mitternacht, also gegen Mitternacht ist, war wahrscheinlich sein Leben hat ein Ende gefunden, habe ich verstanden. Und kurz danach, also eher so gegen eins, wurde ja auf der Videoaufnahme, wurden diese womöglich zwei Personen mit womöglich einer halb aufgerollten Hundeleine in einer Hand gefilmt, ne?
Also man muss dazu verstehen, dass es nicht ist wie im Krimi. Also Todeszeitpunkte können nicht komplett passgenau definiert werden. Wenn man sagt, der hat vermutlich um Mitternacht herum sein Leben verloren, dann hat man immer so einen Zeitraum plus minus ein, zwei Stunden. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen kann.
Okay, verstehe.
Also wenn jetzt jemand vielleicht irgendwie einen Herzschrittmacher hat oder so oder irgendein sowas, was dann der dann aufhört zu arbeiten, dann weißt du halt, okay, dann und dann war es das, ne? Aber das ist normalerweise so nicht eingrenzbar, nicht so eng. So, also die Timeline ist quasi, dass Cem im Laufe des Tages Nachmittag, früher Abend diese Auseinandersetzung im Stadtpark hatte, dann mit seinen Freunden Döner essen war, nach dieser Auseinandersetzung. Dann wissen wir nicht, wo er ist. Dann ist er gegen 23 Uhr bei der Nachbarin am Fenster aufgetaucht zum Smalltalk und um Jürgen zu ärgern. Und dann ist er vielleicht um 1 Uhr nachts nochmal von der Kamera erfasst worden vor dem Schulgelände, weil da jemand steht, dessen Statur zu Cem passen würde und der möglicherweise eine aufgerollte Hundeleine getragen hat. Das kann natürlich auch jemand anders gewesen sein mit einer aufgerollten Hundeleine. Und es kann sein, dass Cem da schon tot war. Das wissen wir nicht.
Ja, kann.
Und irgendwann zwischen 0 Uhr und 2 Uhr wird er dann zum Tode gekommen sein.
Ja, könnte halt auch sein, aber das ist natürlich absolute Spekulation, dass halt, ne, also ich komme so ein bisschen nicht auf diese fehlenden Petechien klar, an den Augen, an diese Einblutungsstellen. Und wenn man jetzt mal rumspinnt und denkt, okay, er wurde halt irgendwie anders ermordet tatsächlich, getötet, und danach sind halt die beiden Leute da lang gegangen und haben die Hundeleine sozusagen gebracht, meinetwegen, ne? Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass er das gar nicht war, so. Oder dass er da halt tatsächlich mit einem Kontakt zum Beispiel jetzt aus dem ganzen Drogenmilieu hingeht, weil, weiß nicht, weil die da immer ihre Übergaben machen zum Beispiel. Oder weil der eine sagt hier, ich habe ein Thema, will mit dir reden, lass mal da treffen oder so, ne? Also das, ja, das ist schon irgendwie alles ein bisschen mysteriös, finde ich.
Ja, da gibt es 1000 Möglichkeiten. Ja. Soweit habe ich noch nie gedacht. Also den Punkt, den du aufgeworfen hast, den habe ich jetzt noch nie bedacht, dass eventuell da die Leine gebracht worden sein könnte, um ihn, um diesen Suizid auch zu simulieren. Ja.
Ja, oder jemand, vielleicht hatte er seinen Hund dabei bei dem Treffen und dann haben die halt den Hund vielleicht auch getötet oder da irgendwie ne, weggebracht oder so oder, weiß nicht, in Warnemünde dann erst rausgelassen, keine Ahnung. Und dann sind die mit der Leine halt danach wieder zurückgekommen.
Das kann ja auch sein. Also das war, glaube ich, also ich weiß nicht, was es für ein Hund war. Ich glaube, das war so ein etwas größerer. Und es kann ja auch sein, dass der seinem Herrchen helfen wollte. Ne? Also es ist ja ein normaler Reflex auch von so einem treuen Tier, ne? Und wie gesagt, die Tatsache, dass der nie wieder aufgetaucht ist, ist halt für mich so weird, ne?
Ja.
Und selbst wenn jemand den in Besitz genommen hat, wie Daniel das in den Raum geworfen hat, was sich durchaus, also die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da. Aber wenn du dann, auch wenn du einen Hund klaust und du hast dann, und du musst dann bestimmt mal irgendwann zum Tierarzt und dann fällt vielleicht auf, dass der irgendeine Tätowierung oder einen Chip hat, der nicht zu dir passt und so, ne? Das ist, also, wenn der registriert war, dann ist es schwer, den danach nochmal irgendwo vorstellig werden zu lassen, ohne dass auffällt, dass der geklaut wurde, ne?
Ja, jetzt muss man sich wieder fragen, ob der ein so seriöses Leben geführt hat, dass er auch seinen Hund hat registrieren lassen.
Ja, ich weiß es nicht. Also das Ding ist ja, kann sein, ne? Aber also als Hundehalter ist es halt schon so, klar meldest du die an wegen Hundesteuer und natürlich ist auch eine Hundehaftpflichtversicherung vorgeschrieben, ne? Und das wird auch durchaus kontrolliert. Also wenn du jetzt Leute vom Ordnungsamt beim Spazierengehen begegnest, dann wollen die auch ganz gern schon mal irgendwie irgendeinen Nachweis sehen oder so, ne? Mittlerweile nicht mehr so, weil mittlerweile müssen die Hunde ihre Steuermarken nicht mehr am Halsband tragen. Aber es war ja mal noch bis vor kurzem so. Und dann ist das schon mal passiert, dass dann irgendwelche Leute mal kurz einen Blick geworfen haben drauf, ne? Natürlich kann das sein, dass Cem das nicht gemacht hat. Seine Persönlichkeitsstruktur würde dafür sprechen, nicht den offiziellen Weg zu gehen, ne? Aber wissen wir halt eben nicht.
Ja.
Hatte er den Hund dabei, als er bei der Nachbarin war?
Sie erinnert sich nicht. keine Ahnung, wenn die so am offenen Fenster gesmalltalkt haben, kann es natürlich auch sein, dass der Hund so außerhalb des Sichtfeldes so unter ihr quasi rumgelatscht ist, ne?
Ja, genau.
Voll. Und ja. Es gibt ja auch immer dieses ganze Thema, ja, wie valide sind überhaupt Zeugenaussagen, ne? Falsche Erinnerungen. Gerade genau. Wenn die jeden Tag den Jam mit seinem Hund gesehen hat, so, dann erinnert man sich einfach nicht mehr daran, ne? War das halt heute so oder doch nicht? Einfach, weil das so trivial einfach ist, ne? In der Kopf das dann einfach nicht abspeichert, weil es einfach ja, nichts Außergewöhnliches dann so ist, ne?
Aber, ja, das stimmt.
Ja, also ich finde es wirklich tragisch im Grunde, dass der Vater, ja, wie du das schon am Anfang angekündigt hast, Fabian, ne, dass der so ein bisschen so ein paar Sachen vorhält, ne? Auch das Handy, also das wäre ja wahrscheinlich oder möglicherweise eine sehr große Hilfe gewesen, wenn die Behörden überhaupt weiter ermittelt hätten, so, ne? Aber wenn man da dann möglicherweise, ich weiß nicht, ob es damals schon ein Bewegungsprofil gab, ich glaube schon, ja, müsste eigentlich gewesen sein, weil ne, bei unserem eigenen Siegener Erlebnis, ne, da bei der einen verstorbenen Studentin war das ja schon früher so, dass wir dann befragt worden sind, deswegen war das war ja, ja einige Jahre später dann, 2012, und ja, gerade die Kontakte dann, ne, die er da hatte, vielleicht hat ihn ja jemand in der Nacht angerufen, gesagt, hier, komm mal dahin an die Schule oder so, ne. Also das, das finde ich eigentlich tragisch und ich kann bei, also ich habe großen Respekt vor seinen Eltern, vor dem Vater, ne, der ist in Trauer, der möchte das Ansehen seines Sohnes beschützen. Und gleichzeitig denke ich, ja, was wiegt denn mehr, ne? Also ist es so ein Gesichtsverlust für den Vater, wenn dann herauskommt, ja, mein Sohn hat gedealt und wurde im Zuge dessen irgendwo möglicherweise tätlich angegriffen, so, ne? Oder gar umgebracht, ja.
Ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit, also wenn auch genau was du sagst, ne, wenn ich halt irgendwie mich entscheide, ich gehe an irgendwelche Medien heran und
das stimmt auch nochmal, ja.
Und unterstelle halt einfach, dass ich sage, die Behörden haben bewusst oder unbewusst schlampig gearbeitet, ich meine, er geht ja so weit zu sagen, hier werden Dinge vertuscht, also er spricht wirklich davon, dass das böswillig getan wird, ne? Aber ich dann diesen Leuten, die ich selber hole, nicht alle mir zur Verfügung stehenden Informationen zur Verfügung stelle, dann ist das komisch. Ne? Also wenn ich das mache, dann muss ich mit komplett offenen Karten spielen und wirklich tun, was ich kann von meiner Seite, damit ich mir nichts vorzuwerfen habe. Ne? Und dass er das eben nicht tut, hat halt auch ein Geschmäckle. Ne? So ohne das und wie stimmt. gesagt, wie du schon sagst, voller Respekt vor ihm, trauernder Vater. Ne? Ich will mir das auch gar nicht vorstellen, mein Kind unter solchen Umständen zu verlieren. Ne? Das, aber wie gesagt, wenn ich dann Menschen bitte, mir zu helfen und meine Theorie zu beweisen, dann muss ich mitarbeiten.
Genau, er hätte ja auch zum Beispiel das Handy dann der Zeitung seiner Wahl zur Verfügung stellen können, zum Beispiel meinetwegen der türkischen Hürriyet oder so, ne? Und sagen Exakt, können, hier, ja. Man muss es ja vielleicht gar nicht den Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen, sondern dann den Journalisten, dem man vertraut, ne? Und er hat ja anscheinend auch mit Steuerung F oder mit NDR gesprochen, also den deutschen Medienvertretern, Vertreterinnen, aber ja das ist ein bisschen, ja, einfach tragisch.
Es ist schon auch ein bisschen billig, ehrlich gesagt, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, ihr habt bewusst euren Job nicht richtig gemacht, aber dann eben mit Dingen hinterm Berg zu halten, die man eventuell weiß, ne?
Also total.
Ich find's eher so ein bisschen, sehr selbst überzeugt, ehrlich gesagt, weil ich finde, er hat gutes Recht, es anzuzweifeln, was so die offizielle Version ist, vor allem nach dem, was wir jetzt gerade erfahren haben. Und dann finde ich es auch verständlich, warum er dann jetzt den öffentlichen Weg geht und dann vielleicht auch Zeitungen wählt, von denen er sich vielleicht eher verstanden fühlt, die vielleicht auch aufgrund der Nationalität dann eher auch daran interessiert sind, so eine Geschichte zu haben. Das ist halt einfach auch eine gute Geschichte für eine Zeitung, muss man halt einfach so sehen. Aber ich finde halt, in dem Moment, wenn er sagt so, hey, das Bild ist jetzt hier nicht wichtig mit dem Hund, dann entscheidet er über die Köpfe hinweg. Und das, finde ich, macht ihn so unfassbar, lässt ihn so selbstsicher wirken. Und das verstehe ich an der Stelle nicht, weil es quasi unterstellt, dass all diejenigen, vielleicht auch die Profis, die reingucken könnten, um damit was anzufangen, denen unterstellt er jetzt einfach, dass sie es nicht können. Das passt für mich nicht so richtig. Ich finde es ein bisschen überheblich vielleicht.
Er möchte eben, dass sein Narrativ bestätigt wird und deswegen will er keine weitere Deutungsmöglichkeit aufkommen lassen. Ne? Und das ist klar, das kann man sagen, er ist sehr überzeugt darin, dass er die Wahrheit gefunden hat und möchte, dass andere das genauso sehen wie er. Aber er verweigert eben auch extern dazugeholten Leuten ein objektives Bild zu entwickeln, was absolut fundamental ist, um diesen Fall eben besser beleuchten zu können.
Ja, er hält aber auch das Zepter in der Hand. Ne? Ja. Also in dem Moment, wenn er entscheiden kann, wie die Geschichte, wie die Berichterstattung stattfindet, hat er einfach sehr viel Macht in dem Moment.
Genau.
Ne? Und das Handy wäre halt eine maximale Transparenz. Und dann kann er es halt nicht mehr, hat er die Zügel nicht mehr in der Hand, dann kann er es nicht mehr steuern.
Ja.
Und möglicherweise hat er auch die Sorge, dass es halt, dass ja Dinge einfach ans Licht kommen, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind und vielleicht aber auch tatsächlich irrelevant sind.
Ja, und das mit dem fehlenden Bild, mit dem möglicherweise weglaufenden Hund, ist halt auch sehr kurzsichtig, sag ich mal. Ne? Also das dann zu denken, dass dieses Bild nehme ich jetzt mal raus, weil das einen Suizid, wie soll ich sagen, realistischer macht möglicherweise. Das ist ja, haben wir jetzt in unserem Gespräch im Grunde schon entwickelt, dass es auch andere Szenarien gibt, warum der Hund weglaufen könnte oder ja. Von alleine gelassen wurde. Ne? Und man hätte ja auch sagen können, so hey, mein Sohn hat seinen Hund über alles geliebt. Wenn er wirklich die Absicht gehabt hätte, sich das Leben zu nehmen, hätte er den Hund sicherlich bei uns oder bei der Ex-Freundin an dem Tag platziert, so nach Motto, ich hab das und das vor, kannst du mal bitte den Abend auf den Hund aufpassen oder so, ne? Weil er ihn halt schützen wollte. Ne? Außer wenn das jetzt natürlich eine spontane Handlung gewesen wäre mit dem Suizid, aber ja.
Das sagen wirklich ausnahmslos alle seine Freunde und auch seine Freunde, dass er den Hund niemals alleine gelassen hätte. Also, dass er, wenn er irgendwas vorgehabt hätte, auf jeden Fall dafür Sorge getragen hätte, dass der irgendwo gut versorgt ist, weil das wohl so, dass so ein zentraler Punkt in seinem Leben war. Wahrscheinlich das erste Mal, dass er für irgendwen oder irgendwas Verantwortung übernommen hat, ne? Und deswegen einfach da auch sehr drauf fixiert war. Ne? Aber ja, das ist so jetzt wieder der Punkt, wie so oft in irgendwelchen Aufnahmen, wo man einfach konstatieren muss, dass man sich ab diesem Punkt einfach auch nur noch im Kreis drehen kann, ne? Weil wir im Prinzip alles schon erörtert und besprochen haben. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich regelmäßig dazu aufrufe, dass die Community sich doch bitte an Spekulationen beteiligt und wo ihr bitte eure Theorien droppen sollt in den Kommentarspalten oder per PN. Lasst uns gerne wissen, was ihr denkt, kanntet ihr den Fall? Wenn ja, was habt ihr da schon gedacht? Was denkt ihr jetzt spontan? Folgt uns gerne bei Instagram, wenn ihr das noch nicht tut, um mitzudiskutieren. Folgt uns bei YouTube. Wenn ihr Bock habt, uns live zu sehen, unser Bühnendebüt steht kurz bevor, 30.05. in der Krombacher Erlebniswelt. Es sind noch Karten verfügbar, 25 Euro Show plus Freibier im Anschluss. Ey, besser geht's nicht. Und ja, habe ich irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Ach ja, doch, Bock auf Merch, dann schaut mal in unserem Shop vorbei. Da werden bald auch wieder neue Designs Einzug halten. Daniel ist da irgendwie ganz umtriebig im Moment. Und tja, ansonsten würde ich das Zepter jetzt an Lorna zurückgeben, denn du bist ein guter Gast. Hast du im Vorfeld schon angekündigt, dass du ein One Love und ein Dislike mitgebracht hast.
Ja, das stimmt. Ich fange mal mit dem Negativen an, mit dem Dislike. Das können bestimmt viele nachvollziehen, denn mein Dislike des Tages sind auf jeden Fall Fruchtfliegen. Ich hasse Fruchtfliegen. Und ich habe das geschafft, dass sie bei mir in der Küche einfach das gesamte Jahr überwintern konnten, obwohl ich wirklich alles gemacht habe, diese dümmlichen Fallen gebaut. Ich habe alles immer sauber gemacht, abgewischt, hier und da, aber es war nicht zu ändern und ich finde es einfach nur ekelhaft und ich hasse die Viecher.
Die sind auch einfach eine Plage. Die sind wirklich eine Plage und man fragt sich dann manchmal auch einfach, wo die herkommen, ne? Und dann irgendwo, irgendwo findet man dann noch so eine vergessene halbe Zwiebel, die offensichtlich genug ist, um die anzulocken, ne? Und bei mir auf der Arbeit ist das teilweise auch so geisteskrank, ne? Weil keine Ahnung, die Bewohner lassen dann auch mal irgendwelche Lebensmittel irgendwo liegen. Man muss echt wie so ein Schießhund immer hinterherräumen, gerade jetzt so in diesen Monaten, wo die Fruchtfliegen sich so etablieren, ne? Oh, furchtbar. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Dislike.
Ja,
Ich hasse
und
die.
die chillen sogar auf meinem Geschirrhandtuch so. Da ist echt nichts Fruchtiges dran, so, ne?
Ja, ich kenne das.
Die
Aber
hängen
ich
da
finde,
ab.
Dann ist es ein Eingriff in so die Persönlichkeitsrechte, muss ich sagen, ne? Wenn, oder ist auch, also ich finde so dieses Rumschwirren bei irgendwie Dingen, die man liegen lässt, irgendwie Fabian hat es gesagt, Zwiebeln oder keine Obst, was weiß ich was, das ist so die eine Sache. Aber wenn sie so an der Kleidung haften
Oh,
und
ja.
Das finde ich.
Und ich bin echt ein Tierfreund,
ist mir
ne?
eine Spur zu nah.
Ja.
Ich auch.
Ich trage
also
echt
ich bin
jede
auch
Biene
jemand,
raus, ich fange die mit einem
ja,
Glas
same
und
hier.
so, ne?
Ja. Auch Spinnen und so,
eben.
voll.
Spinnen, Bienen, alles, Hummeln,
Ja.
ich bring die auch raus, aber bei Fruchtfliegen, da mache ich einfach von meinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch und baue so garstige Fallen mit süßem Wein
Ja,
und
ich auch.
Spüli drin,
Ja.
so, ja, geil.
Ja.
Ja, ich bin, sag mal schnell, Technik, Apfelessig mit Spüli. Das ist, auf jeden Fall funktioniert das auch. Arme Tiere, die wollen ja auch nur überleben, nur bitte woanders.
Habt ihr auch
ja,
ein Dislike
nicht in meiner
dabei?
Küche. Nee,
Oder
tatsächlich.
Schließt ihr euch einfach meinen fruchtigen Hass an?
Wir schließen,
ja, wir schließen
also da
uns an.
können wir uns sehr, sehr gut anschließen auf jeden Fall. Aber jetzt bin ich gespannt, was dein One Love ist und ob ich mich da auch anschließe oder ob das mich eher skeptisch macht.
Tja, also ich glaube eher Ersteres, denn mein One Love seid natürlich ihr süßen Hasen. Ne? Also dass wir nach so langer Zeit, wir sind 2007 dann zusammengezogen, ne? Das ist schon echt
Genau.
lange her. Januar,
Genau.
Februar 2007. Und dass wir uns nach so langer Zeit, nachdem unsere Leben so unterschiedliche Kurven und Wendungen genommen haben, immer noch im Kontakt haben und so gut verstehen. Und ihr mich sogar in euren mega geilen Podcast eingeladen habt, das finde ich echt eine ganz tolle Sache. Deswegen ist das hier mein One Life. Das ist jetzt sehr cheesy gewesen. Ich entschuldige mich bei allen, die zuhören, aber das konnte nicht anders passieren heute.
Nee, das ist das
ja,
war schon,
vielen
das
lieben
war
Dank.
Süß. Das war wirklich, wirklich schön. Ich sehe es ja genauso. Kennengelernt haben wir uns tatsächlich noch Ende 2006, weil ich war auf dem Rückweg ich hatte die Weihnachtsfeiertage in Berlin verbracht und genau Februar 2007 sind wir zusammengezogen. Das ist echt krass, ne? Auch das, ich habe da heute noch drüber nachgedacht in diesem Kontext. Das ist ja, geht ja momentan viral, diese Befragung, dass Frauen gefragt werden, möchtest du lieber mit einem Mann alleine im Wald sein oder mit einem Bären? Und die überwiegende Mehrheit der Frauen sagt mit einem Bär und ganz viele Männer sind total bestürzt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt krass, augenöffnend, obwohl man weiß, dass Frauen sich häufig bedroht fühlen von Männern, von fremden Männern. Ich finde es trotzdem krass, dass es so plakativ nochmal so vor Augen geführt zu bekommen. Aber in dem Kontext finde ich es halt irgendwie dann auch so geil, dass wir einfach.
Dass ich einfach mit fremden Männern zusammengezogen bin.
Ja, das waren noch andere Zeiten.
Ich wäre nicht mit zwei fremden Bären zusammengezogen, das kann ich euch sagen.
Zum Thema Bären und zwei fremde Bären. Ich muss ganz kurz geht jetzt gar nicht anders. Kennt ihr diese Twix-Werbung mit den zwei Bären? Ich liebe sie.
Die dieses Zwillinge beobachten,
ich mal
ne?
Spontan mein One Love reinschieben. Das ist für mich eine perfekte Werbung.
Die ist richtig gut. Ja, die ist wirklich richtig gut. Ja, aber schön, dass du nicht mit zwei Bären zusammengezogen wirst.
Mit zwei fremden Bären, möchte ich sagen, ja.
Zwei fremden Bären. Ja. Weiß man nie, was man bekommt. Nee, keine Ahnung. Total surreale Geschichte, wenn man so drüber nachdenkt, ne, dass man da irgendwie nachts liegen bleibt mit dem Zug und dann spontan bei einem Bierchen überlegt, so, ey, zieh doch rein, wir gründen gerade eine WG.
Ja.
Ne? Aber,
das war ein Momentum, wie man so schön sagt, glaube ich.
Ja, ich habe einfach instant gemerkt, dass das passt. So hat es ja dann auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also ein Menschengespür zugeschlagen. Aber es ist wirklich so. Ich glaube, es hat aber auch was mit der Lebensphase zu tun. Ich denke nicht nur, dass es so ist, dass man, dass es heutzutage vielleicht anders abläuft. Weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. Ich glaube einfach, dass man halt so mit so in den 20ern dann einfach auch sorgloser ist und dann
voll,
so Dinge
voll.
Einfach macht. Und man hat halt diesen geilen Uni-Hype, ne? Dieses Feeling zu sagen, so irgendwie, man lernt neue Leute kennen und so weiter. War ja bei dir, Lorna, eh nochmal was anderes, weil du ja in eine neue fremde Stadt reingekommen bist, dann lebt man das, glaube ich, noch umso mehr. Aber ich glaube, in so Momenten ist man halt auch einfach tagtäglich damit beschäftigt, neue Leute kennenzulernen. Und deswegen ist es dann auch eher normal, dass man solche mutigen Schritte vielleicht auch geht.
Total.
Ich glaube, Lorna war einfach auch, Lorna war so verzweifelt, weil die so am Arsch der Welt in ihrer Wohnung saß, die hat gedacht, so schlimmer kann es nicht werden. So,
der
ist
letzte
einfach,
Zug fuhr um 11 und unter der Woche um 10 dorthin. Ja. Und ich hatte da tatsächlich auch mal eine richtig unangenehme Begegnung, als ich da mal mit dem Bus da ich den Ort sagen, Niederschelden zurückfuhr. Und da hat mich so ein Typ auch so ganz, ganz unangenehm im Bus angeschaut und so echt eklig irgendwie. Also er hat nichts Schlimmes gemacht. Das ist sehr oft so, ne? Dass man, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, als Frau hat man leider solche Begegnungen manchmal, dass man sich auch nur durch Blicke oder durch die körperliche Präsenz von einem Mann unangenehm bedrängt fühlen kann. So, doch, ne?
Hat man als Mann auch.
Also, ja, glaube ich auch.
Das geht natürlich als Mann auch. Ne? Also ich glaube, dass das als Frau viel, viel krasser ist. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die so ein, wie soll ich sagen, so eine aufdringliche Präsenz haben, ne? Oder auch kein Gespür dafür, also die so.
Die deine Grenzen überschreiten,
die,
damit.
Genau,
so, ne?
die einfach so ein grenzenloses Verhalten, grenzüberschreitendes Verhalten an den Tag legen, aber wie gesagt, wahrscheinlich in einer ganz anderen Quantität als Frauen das erleben.
In einem anderen Kontext, sage ich mal, wahrscheinlich dann einfach die körperliche Überlegenheit meistens von Männern dann. Ich bin ja relativ groß, deswegen passierte mir sowas zum Glück nicht so oft, aber das war nett, weil der Busfahrer mir dann geholfen hat, wollte ich nur sagen. Das war ein Happy End sozusagen, ne? Weil ich mich dann nach vorne gesetzt habe zu ihm und er hat mir dann auch gefragt, so, hat der Typ sie irgendwie blöd angemacht oder so? Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich hatte damals, glaube ich, auch irgendeine Freundin, mit der ich dann abends immer telefoniert habe, wenn ich irgendwie alleine unterwegs war dann. Das war ganz gut, weil, das war schon ein ganz schön einsames Pflaster, da dann auch die Bordsteine hochgeklappt und deswegen war ich super glücklich, als ich dann auch mit euch in der Stadt wohnen konnte, ne, in Siegen.
Super zentral. Das ist aber auch wirklich, muss man sagen, relativ abgelegen. Ne? Also ich glaube, wenn du irgendwie von auswärts kommst und du weißt es erst nicht, kannst es nicht einschätzen, dann landest du auf einmal in so einem Vorort, der einfach wirklich nicht so ganz leicht zugänglich ist, ne? Dann ist es, glaube ich, auch erstmal schwierig. Ich habe mal Ähnliches gehört über Leute, die irgendwie in Köln angefangen haben zu studieren. Und die sind am Standort Gummersbach gelandet. Ach, ist halt, wenn du es nicht weißt und dich gar nicht auskennst und schreibst dich einfach ein, ja, Köln, irgendwie, keine Ahnung, das ist eine andere Welt. Das ist eine,
gar nicht
das ist
mehr
eine
Köln,
andere,
oder?
Ja. Man kann nicht vom Standort sprechen.
Ja. Also das ist ja, wie weit ist das weg von Köln? 50, 60 Kilometer oder so?
Ne? Ja, du fährst so eine Stunde mit dem Zug oder sowas.
Ja.
Auf jeden Fall. Ich hätte tatsächlich noch ein One Love dabei.
Hau raus.
Und zwar war ich ja neulich, ihr wisst es noch gar nicht, auf einer Kräuterwanderung. Und ein cool. fettes One Love geht raus an die Knoblauchsrauke, die, wie man es schon aus dem Namen quasi raushört, einfach nach Knoblauch riecht und auch genauso schmeckt. Man kann die essen. Und ich würde auf gar keinen Fall in den Wald gehen und einfach irgendwas essen. Dafür kenne ich mich zu wenig aus. Sekunde kurz, meine Stimme ist weg.
Hat er wohl zu viel Knoblauch gegessen heute?
Nee, meine Erkältung ist noch nicht ganz weg.
Das hört man dir aber einfach nicht an.
Nee, okay. Also ich kämpfe jetzt gerade. Jedenfalls finde ich es total bemerkenswert, wenn Leute sich total gut auskennen und einfach sagen können, ich gehe jetzt in den Wald und pflücke irgendwelche Sachen zusammen und man macht damit irgendwie eine geile Kräuterbutter oder sowas. Ja. Finde ich einfach genial. Also ich ziehe echt den Hut vor den Leuten und mir fällt immer die Kinnlade runter, weil ich da einfach so zugucke und denke mir so, ach, das sind so Skills, die hätte ich auch gerne. Dabei fehlen mir allein schon diese Napsen, mir all diese Namen zu merken.
Ja, aber das ist echt cool. Auch so das Gefühl wahrscheinlich, ne, dass man halt einfach gratis Sachen, die cool sind, die lecker sind, die bio sind im Grunde, ne, pflücken kann, weiterverarbeiten kann. Ja, das ist echt cool.
Richtig, richtig gut, ja, total.
Ja. Ich weiß, ihr seid jetzt keine großen Freunde von Triggerwarnungen. Wir haben jetzt aber heute ziemlich viel über Suizid gesprochen. Deswegen wollte ich einfach nochmal die Chance ergreifen und einen kleinen pathetischen Aufruf machen und sagen, wenn sich da jemand irgendwie in dem Thema sich gedanklich dem annähert oder so und da Hilfe braucht, glaube ich, da gibt es echt gute Hilfe aktuell. Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal der Punkt zu sagen, ne, das kam ja auch in der Folge so ein bisschen rüber, es gibt immer eine andere Möglichkeit. Es gibt immer einen Hoffnungsschimmer möglicherweise, den man in der Situation noch nicht sehen kann, aber es lohnt sich, glaube ich, immer noch mal die Situation vorbeigehen zu lassen und sich Leuten anzuvertrauen, sich professionell Hilfe zu suchen oder auch einfach noch mal mit einem anderen Blickwinkel darauf zu schauen. Und das wollte ich nur einmal noch sagen.
Das ist ein wunderschönes und auch total richtiges Schlusswort, denn die meisten Probleme des Lebens, wenn es jetzt nicht irgendwie total existenzielle Dinge sind, wie, weiß ich nicht, schlimme Krankheiten oder so, die meisten Probleme des Lebens werden bei genauerer und objektiver Betrachtung eben deutlich kleiner, als sie zunächst scheinen und verlieren sehr viel Schrecken, wenn man sie gezielt angeht. Ich würde sagen, da sind wir an der Stelle auch einfach raus. Das bessere Schlusswort finden wir jetzt eh nicht mehr. Und ey, Lorna, es war ein inneres Blumenpflücken mit dir.
Ah, wie schön. Das freut mich. Ich fand es auch richtig, richtig toll.
Es war eine innere Zeitreise. Also wir sind zwar hier digital unterwegs, aber was ich eigentlich sehe, ist, dass wir gemeinsam an diesem alten, dunklen, hölzernen Küchentisch nochmal sitzen, ja, mit den ollen Rotweingläsern und irgendwie ein gutes Gespräch führen. Voll. Genauso hat es jetzt angeführt und richtig vielen schön. Lieben Dank euch beiden.
Ja, ich danke.
Mega.